Ich antworte nicht auf seine Scheißfragen, ehrlich gesagt.
Halt, stopp!
Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
Alles voll! Alles ist voll!
Ach, die Toni!
Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen. Cool.
Hallo.
Hey, na?
Wie geht's?
Gut. Ich sitze gerade hier an diesem wunderschönen Donnerstagmittag, sehr ungewohnte Zeit zum Aufnehmen, und snack hier das direkt erstes Thema, so ein paar Sultaninen, die mir mal wieder über den Weg gelaufen
underrated,
sind.
Underrated, sage ich dir direkt, wie es ist. Underrated,
so,
ne? Ja.
Ist so. Wir waren ja bei Seeberger, wo wir jetzt nochmal ein Sponsoring irgendwie machen müssen. Letzte Woche, als es, glaube ich, um getrocknete Früchte ging und so, bin ich natürlich dann direkt, das ist wirklich so ein Ding, ich bin quasi, ich weiß gar nicht,
lustig,
wie man das
von
nennt.
Uns selber
self,
influenzen
ja,
lassen.
Ich, ja. Ich bin quasi Self-Influencer, keine Ahnung, ob
Infusion
das irgendwie...
Infusion ist das, glaube ich, dann. Ja. Nicht Influence, sondern Infusion.
Ja, ich weiß es auch nicht, Inception, also irgendwie so ganz aus Versehen habe ich mich selber oder haben wir mich geinfluenced, dass ich wieder ins Seeberger Regal bei meinem Edeka hier gegangen bin. Es sind einfach gute Sachen da. Die Preise tun halt weh.
Ja.
Es gibt halt nichts unter 3,99 oder so ähnlich. Es sei denn, du gehst so ganz nach unten in so Kokosraspel-Richtung. Das geht dann schon, aber weiß ich nicht, das ist dann auch nicht das Wahre. Deswegen habe ich mich dann für so ein mittelmäßig teures Produkt entschieden. Die Mangos waren mir zu teuer und die Bananenchips auch ein bisschen teuer. Aber es sind die Sultaninen geworden. Und ich sag's dir ehrlich, ich habe es nicht bereut. Es ist einfach ein wirklich alles, was eine Rosine geil macht, haben die Sultaninen auch, plus halt noch ein bisschen mehr. Also es ist wirklich einfach eine 120-prozentige Rosine. Ich liebe es.
Kannst du mir on the fly erklären, was der Unterschied zwischen Rosinen und Sultaninen ist?
Nein, ich habe aber gerade natürlich in guter Vorbereitung auf den Podcast, habe ich auf backen.de/magazin/ was ist der Unterschied zwischen Rosinen und Sultaninen? Also wirklich URL war
ja, da bin ich auch gerade.
Natürlich, geil. Natürlich. Also der Rosine ist der Oberbegriff für alle getrockneten Weintrauben, also sind Sultaninen ebenfalls Rosinen.
Oh mein Gott, Achtung.
Es ist wieder, ja.
Anders als Rosinen werden Sultaninen nicht einfach nur Luft getrocknet, sondern zuvor gedippt.
Das
geil
wusste
ist das
nicht.
Denn? Das holt uns gelesen. Ja total ab. Wir sind ja große Fans vom Dippen.
Geil, also das ist wirklich Full Circle, weil wir letzte Woche noch geredet haben, wie gut das Dippen ist, das wusste ich tatsächlich nicht. Ja, also sind Rosinen der Oberbegriff und Sultaninen sind eine Sorte...
Aber es hört sich aber auch schon wieder widerlich an. Eine Lösung aus Pottasche, Kaliumsalz und Olivenöl besprüht. So löst sich die äußere Schale der Frucht und die innere feine Schale wird wasserdurchlässig. Also schon wieder so Osmose und so.
Ja. Naja.
Ich sag aber auch, ich möchte auch einen harten Take machen für Rosinen. Ich finde, Rosinen sind wirklich... kriminell underrated, also ich verstehe nicht den Hate gegen Rosinen, ich finde Rosinen saulecker, weil halt, ne, wie gesagt, die Leute checken das ja mal nicht und denken, Sultaninen ist dann das Edelprodukt und Rosinen ist dann irgendwie das von der Straße, wir haben ja gerade erklärt, ist es nicht. Und Rosinen, getrocknete Weintrauben, und ich glaube, bei Weintrauben sind wir uns alle einig, einfach ein unfassbar gutes
Produkt,
also
ja,
wirklich.
Ja.
Top 5 Obst, mal sowas von safe, wenn man ein gutes Badge auch mal schön so kernlos erwischt.
Aber die
und
Roten,
so.
Ne? Die Roten schon geiler als die anderen,
ja,
oder?
Ja. In der Spitze können die Roten, nur die Roten halt eine 10 von 10 sein.
Mhm.
Aber unterschätzen wir mal auch mal bitte nicht die Grünen, mein Freund. Also die sind auch wirklich verdammt nochmal lecker. Und Rosinen sind halt einfach die getrocknete Variante und wirklich unfassbar gut. Ich glaube, das Problem ist, da geht auch mal ein Front raus an backen.de, löscht euch ihr Ficker. Die haben dafür gesorgt, dass Rosinen so einen scheiß Ruf haben. Weil woher kennt man Rosinen? Aus dem Stollen. Wenn hier Oma wieder in Stollen gebacken hat, Dinge, die ich auch nie verstanden habe, weil Stollen sind halt einfach auch nicht so lecker. Das ist so relativ trockene, weiß ich nicht, Geschichte. Also da gibt's irgendwie coolere Sachen, einfach so Kuchen oder vielleicht auch eine Torte. Stollen habe ich noch nie so richtig verstanden. Und da sind die halt immer drin. So Rosinen werden immer beim Backen genutzt und sind dann da irgendwie halt so ein ekliger Part, weil so... Ich glaube, das ist auch nicht gut. Die sind schon getrocknet. Die musst du nicht noch eine Stunde in den Backofen packen. So. Das macht einfach keinen Sinn. Aber die einfach wirklich aus der Packung, idealerweise natürlich von unserem zukünftigen Sponsor Seeberger, ist ein Hochgenuss. Und da muss es auch nicht immer die Manjo sein, die gute getrocknete. Ich weiß, sie ist lecker. Man muss nicht immer super fancy gehen. Im Zweifel löst es auch die gute alte getrocknete Weintraube.
Ich weiß nicht, ey. Also bei Rosinen habe ich das Problem, ich finde die solo nicht geil. Ich finde, die sind so Jason Terry. Sie sind wirklich der perfekte Roleplayer, aber die brauchen
was
daneben.
Hör auf, über NBA zu reden. Die Leute sind gebrochen, wenn wir das machen. Ja, es laufen gerade die Playoffs,
immer mal wieder,
das kannst du nicht bringen.
Ich mag das immer mal wieder, so einen kleinen Stich ins Herz zu geben. Einfach nur so hintenrum. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber also der Alexander
Vinokurov. Hast du Luca gestern gesehen, Arne? Und jetzt hören wir wieder auf mit dem Thema.
Die Schnauze, kein Bock. Nein, habe ich nicht. Nein, aber weißt du, für mich ist das so, die können alleine nicht. Also die brauchen halt den Stollen, die brauchen, keine Ahnung, ihre Partner.
Das ist so eine schlechte Meinung, meiner Meinung nach.
Doch, also. Die brauchen ihre Partner im Studentenfutter. Die Solo sind Rosinen nicht geil.
Boah,
sie brauchen
krass,
etwas an ihrer Seite.
Heftig. Selten waren wir uns so uneinig, ohne Spaß.
Also ich liebe es, mit dir zu diskutieren.
Das hundertprozentige Gegenteil. Wirklich eine richtige Kackmeinung von dir. Sorry.
So, falls ihr auch Teilnehmer am Volkshochschulabendkurs, wie diskutiert man heutzutage, ja, ohne Schwarz-Weiß-Töne, sondern hochgradig ausdifferenziert, ist es einfach, jede Diskussion führt an einen guten Punkt, wenn man sie unterbricht mit, das ist einfach eine Scheißmeinung. Deine Meinung ist scheiße. Ich finde das
also
gut.
Sorry, ich scroll gerade hier noch ein bisschen weiter runter und dann sehe ich auch so ein Bild, was sehe ich? Ein Stollen und dann von Dr. Oetker, eh eine Marke, die overrated ist, Rumrosinen. Ja. Rumrosinen mit Jamaika rum. Also wirklich der absolute Bullshit, der den Rosinen den guten Geschmack wegnimmt. Das ist schade.
Dröttger gerne abschaffen, aber ich finde halt ernsthaft, weil Olaf ist doch letztens, als ich da war, völlig irgendwie random an einem Dienstagnachmittag mit so einem Rosinenbrot mit Butter irgendwie in den Raum gekommen ins Meeting und hat das da reingesnackt.
Mit einem Amount of Butter, das, ja, das war auch schon wieder kriminell. Das muss auch mal in die Lebensbibel rein. Ich habe ja Butter nie gegessen. Das ist ja auch die Story, die ich immer wieder erzählt habe.
Das wusste ich gar nicht.
Bist Butter du immer hat dazu gegangen? Geführt, dass ich wirklich schweren Schimmel in mein Jugendhaus gebracht habe, weil meine Mutter es natürlich gut meinte und mir auf meinen, die hat sich echt immer, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, so, die hat sich immer so Mühe gegeben und hat mir richtig geile Brote immer gemacht, auch während des Zivi-Dienst hat sie mir immer morgens noch so Sachen geschmiert, damit ich versorgt war, so Sachen, die man auch nie wertschätzen konnte damals in dem Alter, es tut mir leid, man kann es nicht, sorry, man kann es nicht wertschätzen, wenn man so ein Drecksbengel ist, dass das total die nice Sache ist, wenn Mama extra früh aufsteht, um dir Essen zu machen, sowas, was du ja inzwischen in unserem Alter so krank appreciated ist, wenn die jemand Essen macht, so wenn die Freundin oder die Frau dir einfach Essen macht und so out of her way geht, um vielleicht die extra 20 Minuten zu investieren in ihrem Tag, obwohl sie auch busy ist, um dir Essen zu machen. So eine geile Geste. Deswegen entschuldige ich mich nochmal wirklich höchst förmlich in Richtung meiner Mama, aber die hat dann halt damals den großen Fehler gemacht, so dieses klassische Dorfdenken, auch nicht bös gemeint, Mama, so eine gute Schicht Butter ist gesund, das braucht der junge Mann und hat mir halt, ich sag mal so, Ein Drittel Zentimeter Butter hat sie mir dann auf mein ansonsten echt leckeres Brötchen gemacht. Damals war ich nur Vegetarier, also so ein Käsebrötchen mit Salat, wahrscheinlich ein bisschen Tomate. An sich sehr nice, aber dann habe ich das halt immer ausgepackt und habe dann gesehen, die Butter, boah, nee, Digga. Und hab's dann halt echt wieder eingepackt, wieder in meinen Turnister reingetan. Und hab's dann abends, um natürlich nicht zuzugeben, dass ich's nicht gegessen habe, ich hätte auch einfach den schlauen Weg gehen können und es dann irgendwo anders wegzuschmeißen, habe ich's dann hinter meinen Schrank geworfen. Das war damals die Taktik. Ich habe es hinter meinen Schrank geworfen, die Brötchen. Und Jahre später kam halt raus, dass das eventuell nicht die beste Idee war und da geschimmelt hat. Aber deswegen Butter, noch nie ein Part in meinem Leben. Ich verstehe es ja. Fett ist Geschmacksträger, es macht Sinn, alles schmeckt ein bisschen besser. Jede Tomatensauce schmeckt ein bisschen besser, wenn du am Olivenöl nicht geizt und wenn du auch allgemein da vielleicht mal ein bisschen mehr Öl reinmachst und so. Das gleiche gilt natürlich auch für Margarine oder Butter, aber man sollte wirklich ein Maximum erarbeiten, was erlaubt ist auf Brote, weil was Olaf da getan hat, das war jetzt der weite Bogen. Ey, das ging nicht, Mann. Das waren wirklich 1,5 Zentimeter. 1,5 Zentimeter Butter auf eh schon einer süßen Speise, das fand ich widerlich, Mann.
Meiner Meinung nach eine Scheißmeinung, die du da vertrittst. Also ernsthaft, ich kann das verstehen und ich weiß, dass Butter spaltet die Welt. Ne? Es
naja,
gibt ja wirklich,
kannst
entweder
du dir vorstellen,
oder man mag es nicht.
In
ja,
Butter so reinzubeißen quasi. So ein Stück Butter und da einfach reinzubeißen und das
Achtung,
zu snacken.
Achtung, Geschichte. Okay. Nein, kann ich nicht. Aber dazu gibt es eine fantastische Geschichte, die
Case
mir gerade wieder einfällt.
Case closed für mich jetzt übrigens. Jetzt wird eine Scheißmeinung von dir folgen. Das kündige ich schon mal an, aber ich höre zu.
Nein, pass auf, ich will kurz abdriften und eine andere Geschichte erzählen zum Thema Butter. Damals, ey, ich war so, keine Ahnung, irgendwann zwischen 16 und 20, das war für mich ja eh ein Alter, hatten wir schon mal, das war quasi ein Jahr. Also ich bin in einem Jahr 4 Jahre gealtert, irgendwie so, das war halt so diese Zeit, wo man fast volljährig war, dann gerade so eben volljährig, es war irgendwie alles das Gleiche. War Flo, du kennst ihn auch, der gute Flo bei mir zu Hause, der bei dir in der Gegend gewohnt hat, in Kollendorf. Also das ist ja nicht so
tolle
wahnsinnig
Gegend.
Weit weg. Ja, ganz wirklich grande, absolut grande. Und irgendwie war das so eine Zeit, in der wir, also ich war relativ tief drin in Sportwetten. Und wir hatten auch so eine Meta im Freundeskreis etabliert, aus Versehen, so on the fly quasi, dass halt sehr viel gewettet wurde. Immer so Kleinstbeträge, irgendwas zwischen, keine Ahnung, 50 Cent und auch mal, vielleicht mal so 5 Euro oder so. Aber über so alltägliche Sachen in einem Maß, was halt völlig aus den Fugen geraten war, ne? Also du konntest nirgendwo hingehen, ohne dass 10 Wetten entstanden sind, ne? Hier 50 Cent, wenn du da jetzt kopfüber ins Gebüsch springst, sowas. Also es waren immer nicht nur Wetten, sondern auch einfach so Belohnung, Incentives, ne? Wenn du das jetzt machst, dann bekommst du Betrag X. So, weil wir es dann halt witzig fanden oder so. Naja, irgendwie Flo war
da
bei mir zu
Hause. Da
hab ich
noch nie von gehört, ne? Das ist jetzt schon mal echt ein Twist wieder. Wir kennen uns ja wirklich schon lange, noch nie von diesem Thema gehört. Geil.
Ja, es war wirklich geil. Es hat auch wirklich Spaß gemacht. Und dann war Flo bei mir zu Hause, damals noch in der alten Wohnung in Ödeme. Und ich weiß nicht mehr, wie das dazu kam, aber irgendwie hat sich das halt wieder so ein bisschen hochgeschaukelt. Und dann waren wir so in dieser ekelhaften Richtung, dass es Richtung Essen ging. Und dann eben so die Challenge war, ich wette, du traust dich nicht X zu essen oder du schaffst es nicht jetzt 27 Joghurts innerhalb von 30 Sekunden zu essen. Solche Geschichten. Und irgendwie mussten wir das dann immer wieder, natürlich musste sich das so ein bisschen hochschaukeln. Und dann saß ich da und hab in die Küche geguckt, was war noch da, Kühlschrank aufgemacht, war halt ein komplett, also 90% eines 250 Gramm Packens Butter war halt in so einem, ne, in dieser Butterdose, weil man es ja immer so schön umfüllt und so, stand halt in der Tür, weil Butter immer in der Tür steht. Keine Ahnung, hat sich irgendwann mal jemand überlegt, Butter gehört halt in die Tür vom Kühlschrank und nicht in den Kühlschrank, keine Ahnung. Die stand da, ich sehe die und denke so, naja gut, mal gucken, was er daraus macht, ne. Und sag ihm, pass mal auf, 2,50 Euro, wenn du diese komplette Packung isst. Also einfach so 235 Gramm Butter pur wegsnackst. Also angefangen hat es, glaube ich, mit irgendwie sowas wie, keine Ahnung, 20 Cent, wenn du einen vollen Esslöffel voll Butter dir einfach so in den Mund packst. Und ich dachte schon, kein normaler Mensch würde auch nur drüber nachdenken, das zu machen. Das Endergebnis war, dass Flo innerhalb von so ungefähr 20 Minuten diese Packung Butter gegessen hat. Hat sie einfach weggelöffelt, ey. Und ich saß da und mir war selber wirklich schlecht. Also ich war kurz vorm Kotzen, weil ich die ganze Zeit dachte, warum? Also so, es macht einfach keinen Sinn. Es ist wirklich unterschätzt eklig. Aber er hat es dann halt auch so eiskalt durchgezogen. Nicht einmal mit der Miene gezuckt. So, der hat es einfach nebenbei gemacht. Der hat dann irgendwie PC gespielt oder was weiß ich. Und hat die einfach nebenbei weggesnackt. Als wären Sultaninen oder so. Der hat das einfach so runtergesnackt. Also das ist dann so ein Punkt, da würde ich sagen, da weicht sich deine Scheißmeinung zu einer akzeptablen Meinung auf. Das ist wirklich drüber. Also da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich finde so ein, ich habe das gerade vor, mach das gerade mit dem Finger. So ein Zentimeter ist an der Grenze, aber finde ich auf dem Rosinenstollen komplett adäquat. Also ich sag mal, das Verhältnis zwischen Dicke des Rosinenstollenbrotes 10
Zentimeter ist echt viel, ne?
Und der Alter. Butter darf schon so 2:1 sein. Also du darfst halb so viel, doch. Gott, aber nur bei dem Produkt. Ansonsten so auf Brot finde ich Butter auch nicht geil. So. Aber doch, irgendwie das
bei
passt.
Bei Herzhaft ist für mich viel mehr Sinn macht als bei süßen Sachen. Das verstehe ich halt nicht so richtig. Ne? Also bei Herzhaft fühle ich das sogar noch ein bisschen mehr. Also wenn man da auch, sagen wir mal so, du hast ein Stück Brot, ein richtig geiles, frisches Stück Brot und dann machst du noch so diesen, dass du das so einmal in die Pfanne machst. So. Irgendwie dann auch mit einer Butter oder vielleicht mit Olivenöl und du röstest es einmal so richtig an und dann hast du so richtig geil, es ist angeröstet und dann hast du so diesen leichten Ölfilm da oben drauf und wenn du jetzt da sagst, komm, ich find's jetzt geil, da jetzt nochmal irgendwie eine Schicht Butter drauf zu machen und dann vielleicht so ein bisschen würzen, auch so in die Knoblauchrichtung, das würde ich verstehen, den anderen Part wirklich nicht, ey. Aber ey, nochmal Shoutouts gehen raus an Flo, weil jetzt für alle, die jetzt noch nicht so richtig mit Kalorien tracken oder so beschäftigt haben, das sind halt auch einfach mal 1800 Kalorien. 1800 Kalorien. Das ist der Tagesbedarf von einer kleinen, zarten Dame, die sich nicht bewegt. Das ist schon wirklich heftig. Was das mit seinem Magen gemacht haben muss. Du musst dir auch mal den Schock vorstellen.
Der Film, der sich da auch ablegt, dann in der Speiseröhre und so. Boah. Das geht da nicht einfach so durch.
Also den Schiss hätte ich, also Dinge, ja, die nicht stimmen, aber den Schiss hätte ich gerne gesehen. Und ey, wenn der Magen reden könnte, ne? Der hat sich so eingestellt auf so gewisse Sachen. Ja, morgens snackt er wahrscheinlich eher so die Cornflakes, das ist so leichte Kost. Mittags wird's, je nachdem, was die Eltern kochen, vielleicht mal ein bisschen schwieriger, wenn der gute alte Braten rausgeholt wird. Und dann folgen einfach mal so 250 Gramm Butter auf eins. Alter, diese Verwirrung im Körper muss real gewesen sein.
Hat der Magen aber eh, was so diese inneren Organe angeht, schon den beschissensten Job, ne? Da läuft schon sehr viel Scheiße zusammen. Also Scheiße läuft im Darm zusammen, glaube ich, oder im Dünndarm oder Enddarm. Könntest du mir jetzt quasi den Weg, also wenn ich jetzt 250 Gramm Butter zu mir snacken würde oder eine Sultanine, den Weg, den das durch den Körper nimmt, ist für mich also völlig Speiseröhre, würde ich sagen. Dann kommt Magen und dann geht's ja ab. Ne? Dann kommt irgendwie der Dünndarm, der Zwölffingerdarm, der Dickdarm, der Enddarm, der Ausgangsdarm, der Mitteldarm und was nicht alles, bis es dann halt da angekommen ist, wo es dann den Weg in die Freiheit wiederfindet, keine Ahnung, ey. Aber es, ja, muss schwierig sein. Ich finde aber, also Thema Backen, da will ich nochmal drauf zurückkommen, weil Sarah ja zumindest, wenn ich da bin, ich weiß nicht, muss mir jetzt mal sagen, ist das mein
Verdienst? Das ist dein Einfluss. Sie ist komplett übermotiviert, dann auf einmal Sachen zu machen.
Die ist so viel am Backen, wenn ich da bin und ich finde das mega geil.
Du bist halt auch ein dankbarer Abnehmer.
Ja, gut, klar. Safe. So, das ist einer der größeren Skills, die ich mitbringe, dass ich Leute quasi durch meine pure Anwesenheit dazu animiere, Essen zu machen, weil ich so gerne esse.
Also das du bist wie so ein Tier. Du bist wirklich quasi das Highlight im Zoo, wo man sich halt dann das Essen mitnimmt und sich richtig freut, das dann zu füttern.
Das da reinzuwerfen. Das
ist so eine geile Reaktion, dass man so merkt, das Tier freut sich richtig und das ist richtig zahm dann auch direkt und so. Und das bist du. Das bist du in meiner Wohnung. Ja,
gern geschehen, weil das ist mir bei Sarah aufgefallen. Ich hatte das früher nicht so in Erinnerung, dass die jetzt gar nicht so eine krasse Kochphase hat, wenn ich da bin, aber so eine Backphase. Da wird dann einfach total random an einem Mittwochmorgen um 7:45 werden einfach mal Muffins gebacken. Und nicht, weil man irgendwas mitbringen will oder muss oder so, sondern einfach, weil es geht. Warum nicht? Werden halt Muffins gemacht. Ultimativ geil, weil ich bin im Backen noch so gar nicht drin. Ich bin jetzt ins Kochen so langsam halbwegs reingekommen, so macht mir auch Spaß, mache ich auch relativ gerne und so. Die, also der Moment, dass ich einfach mal in so einem normalen Rhythmus, wenn jetzt nicht gerade, keine Ahnung, irgendeine Feier ansteht oder irgendwie, weiß nicht, das große Winterbacken mit Annie von The Mayclaw Kiss auf Vox läuft oder so, der Gedanke kommt mir nicht. Also es ist überhaupt nicht weißt du, es ist nicht auf der Palette der Möglichkeiten, was man jetzt an so einem Tag machen könnte, ist etwas zu backen nicht drauf. Und das ist eigentlich schade, weil Backen ist eigentlich unterschätzt geil.
Es kann sich lohnen, definitiv. Also ich hatte damals so ein Go-To-Rezept, als auch noch hier so Fitnesszeiten und so weiter, weil das war dann immer so mein Cheat, den ich mir dann immer so mit reingebaut habe. Das waren so ultra geile Erdnuss-Cookies, so. Also wirklich so saugeil, die dann auch so heftig weich war, wie man sich das so richtig vorstellt. Oh. Und es hat einfach so geil geschmeckt, weil natürlich auch eine satte Portion Zucker einfach noch drin war, zusätzlich zu der Erdnussbutter. Und dann auch halt mit so Schokostückchen da noch mit drin, dass es jetzt nicht so ein richtiger Schoko-Cookie war, aber so leicht diesen Einfluss hatte, so eine schöne Infusion. Und die waren wirklich heftig. Also wirklich heftig. Und wenn man da mal auch mal Preis-Leistung gegenrechnet, dass du dann so einen geilen Snack, die auch innerhalb von kurzer Zeit machen kannst, im Vergleich zu dir das irgendwo zu holen, ist es eigentlich was man machen müsste, aber ich backe legit halt einmal im Jahr, wenn ich dann dazu komme, weil das habe ich ja auch schon mal gesagt. Irgendwie finde ich die Tradition gut, sowas zum Geburtstag zu machen. Also nicht bei allen, aber gerade so bei der Lebenspartnerin da irgendwie zu sagen, komm, also das hat sich wirklich durchgesetzt, dass ich eine Geburtstagstorte oder irgendwie einen Kuchen oder so jedes Mal mache. Und es macht ja auch unterschätzt, also macht irgendwie Spaß, tatsächlich. Hört sich schwierig an, das zuzugeben, aber Backen ist irgendwie ganz geil.
Ey,
das
voll.
Hört sich wirklich falsch an.
Ja, total. Was ich daran halt aber immer so ein bisschen, ja, fast ein bisschen deprimierend finde, ist, es führt einem noch mehr als beim Kochen, finde ich, vor Augen, was du da reinknallst. Gerade was so Mengen an Butter und Zucker und Mehl und so angeht. Das ist schon krass, ne? Wenn du so einen normalen Teig aufsetzt und einfach mal komplett normal einfach so ein Packen Butter, mal so 300 Gramm Zucker, 400 Gramm Mehl da reinjagst. Das ist schon heftig, wie das alles quasi verschwindet und am Ende so ein kleiner Kuchen wird. Hast du diese Cookies denn damals? Hast du sie in dieses große, so leicht melierte Glas reingefüllt, was immer bei Starbucks steht, wo du wirklich den angegrabbelsten Scheiß-Cookie aller Zeiten noch für 4,99 an der Kasse mitnehmen kannst. Das ist für mich wirklich das glorreichste Produkt. So bei Mc's, in irgendwelchen komischen, keine Ahnung, Kaffeeläden, hast du immer dieses große Glas, wo diese aufeinander geklebten, stückigen Cookies drin liegen, die du dann halt nochmal so als Mitnahme, so Quengelzone-Produkt im Kaffeeladen für nochmal so 3-4 Euro für einen Cookie mitnehmen sollst. Das habe ich noch nie verstanden. Ich habe auch noch nie einen Menschen gesehen, der das gekauft hat. Noch nie.
Die sind aber unterschätzt gut immer. Das hat sich immer gehalten, dieses hier Subway-Cookies und selbst auch McDonald's und so. Ich glaube, dieses McCafé ist unterschätzt auch wirklich gar nicht so verkehrt.
McCafé ist nicht so schlecht.
Ja, Mann, ohne Scheiß. Die haben auch, glaube ich, irgendwie jüngst haben die irgendwas
haben
Veganes.
Torten. Ja,
genau, irgendwas, irgendwie veganen Kuchen und so. Mhm. Und total geil, aber komme ich einfach irgendwie nicht zu. Also allgemein ist es ja eh nochmal krass, wenn wir mal zurückdenken, so vor 10 Jahren, Mann, wie sich einfach die fucking Welt verändert hat. Es war damals so ein heftiger Struggle, überhaupt das Vegetarische zu bekommen. Ja. Und jetzt, weil ich vor, ich glaube, 2 Tagen waren wir auch mal wieder bei Burger King, dann habe ich mir hier diese veganen Chicken Nugget Burger gegönnt, dann noch mit nach Hause mitgenommen, dann noch mit einer Soße, so einer scharfen Sriracha-Art Soße, dann nochmal verfeinert. Und es war halt wirklich einfach saugeil, Mann. Also es hat wirklich dann einfach geil geschmeckt, die Dinger sind gut. Also es ist heftig, daran zurückzudenken, was einfach passiert ist und wie nice das ist, was man sich inzwischen für Sachen ziehen kann mit veganer Ernährung.
Ja, man muss ja schon mal überlegen, dass allein vor, keine Ahnung, 5-6 Jahren es an einem durchschnittlichen Bahnhof in einer deutschen Großstadt nicht möglich war, dir etwas zu essen zu kaufen in vegan. Ja. Also nicht wirklich. Jedenfalls, es sei denn, du hattest so einen Dean und David da, der dann gefühlt der Erste war, der dafür auch 12,99 für ein belegtes Brot genommen hat, einfach weil er konnte, weil es nichts anderes gab. Da ist schon eine Menge passiert. Sogar gestern, ich war ja wieder zu Gericht gestern, ne? Schöffe ist ja wieder on Tour. Geht leider nicht um den Boris Becker-Prozess, aber ähnliche Größenordnung auf jeden Fall. Die haben die Kantine wieder aufgemacht, weil Corona jetzt, ja, ist ja weg, also gibt's ja nicht mehr. Deswegen Kantine wieder aufgemacht und selbst da gab es eine vegane Essoption in einem fucking Landgericht.
Ja, ja.
Also das ist wirklich stabil, weil da hättest du vor 5 Jahren, dem hättest du gesagt, hast du was Vegetarisches, hättest du direkt eine Schelle bekommen und unten in die Zelle gegangen, so. Das ist, da passiert was, das ist wirklich gut.
Ja, ist auch so. Ich will auch, wir machen mal, nächste Episode, habe ich Bock drauf, machen wir mal so die Top 5, so Power Ranking geilen Sachen, die wir gerade feiern, so essensmäßig. Es können Sachen sein, die man sich selber kocht oder auch so fertige Sachen, weil ich sage jetzt schon, hier so 1-2 Fastfood-Dinge werden bei mir mit dabei sein. Um mal ein paar Tipps zu machen, weil ich, das fände ich auch mal interessant, Prediction, wie viel Prozent unserer Hörerschaft so setzt sich mindestens mal mit fleischloser Ernährung auseinander?
Boah,
das wird unterschätzt hoch sein jetzt. Boah, nee, zu wenig. Meinst du? Ich glaube, es ist zu wenig, ohne Spaß.
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Müssen wir mal eine Umfrage machen, ey.
Finde ich auch spannend, weil, also wir brauchen die Zahl, damit wir dann an Seeberger und Co. für dieses vegane Sponsoring und so rangehen können. Also vielleicht ist da doch ein bisschen mehr, keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich ist es echt mehr. Wahrscheinlich sind schon 25% in jeder normalen Gruppe und bei uns halt einfach nochmal mehr.
Definitiv, ey. Mann, das ist geil. Nori, hör auf dich zu kratzen, Mann. Nori ist auch hier. Das ist eine seltene Episode mit Nori hier vor Ort. Der findet das immer unterschätzt witzig. Also es muss, ich denke mir auch immer, es muss komisch sein. Wir haben das ja immer, dieses Szenario, wenn wir im Studio sitzen und da Leute mit drin sind und dann immer nur unsere POV hören und den anderen halt immer nicht. Die beschissenste Situation. So, du sitzt mit im Studio, du hörst ein Interview-Szenario, wie dann irgendwie Olaf und ich irgendwelche Fragen stellen.
Ist
und
wirklich
du hörst
scheiße.
Die Antwort
es
nicht.
Ist komplett beschissen.
Unfassbar unbefriedigend muss das sein. Aber als Hund hast du da scheinbar nicht so hohe Ansprüche. Das reicht ihm irgendwie zu beruhigen, dass er die Stimme hört und dann ist alles in Ordnung. Aber führt mich zu dem Punkt, ey, ich habe jetzt das Wetter, ist ja auch wirklich schön momentan. Man hat immer ein bisschen schlechtes Gewissen darüber, jetzt so wohlwollend zu reden, während man gerade irgendwie hört, dass da in Pakistan und Co. gerade irgendwie 50 Grad sind und eine Hitzewelle vom anderen Stern oder so, dass man fast verglüht und so weiter. Aber es ist ja gerade bei uns recht schön und ich habe es jetzt die letzten Tage mal geschafft, ein, zwei Mal hier in den Park zu gehen. Du kennst ihn ja auch,
ja,
direkt
geil.
In unserem Büro. Ist echt
schön.
Weil hier irgendwann, das ist ja auch immer so geil, ne, so random, nur weil irgendwann Düsseldorf mal eine Bundesgartenshow hatte und dafür halt so krass auftischen musste, weil sonst kriegst du den Zuschlag halt nicht. Musst du dir auch mal vorstellen, du musst dann alles so krank schön machen und dich bewerben und kriegst dann eventuell den Zuschlag noch nicht mal. Ne?
Vielleicht sollten wir mal
Geld
eine nach Gelsenkirchen
so.
Oder Essen oder so schicken, eine Gartenschau. Ey. Einfach mal so die nächsten 20 Jahre nur irgendwie in der Region vergeben, die Gartenschau, dann kann man da vielleicht auch mal
wieder
hinfahren.
Weil das so ein Upgrade ist, Mann. Das ist so ein schöner Park und das habe ich jetzt letztens nochmal festgestellt. Wirklich gestern Abend, glaube ich, nach dem Feierabend, als dann auch noch schön hell war und so, irgendwann 8:30, da so ein bisschen durchgesteppt, alles war auch ruhig und es ist ja nicht nur ein schöner Park, weil die sich hier Mühe geben, alles auch clean zu halten, also muss man auch sagen, obwohl hier natürlich die Grillgarnituren auch immer auf hohem Niveau rangeschleppt werden, ist hier immer sauber, aber was halt ultra geil ist, ist halt wirklich so ein bisschen die Tierwelt. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Naturschutzgebiet, obwohl es halt keins ist und die Tiere fühlen sich hier halt wirklich wahnsinnig wohl und dann alles gesehen. Momentan alle Enten und alle Gänse haben wirklich Babys, also da ist so ein kranker Babyboom momentan und es ist so schön zu sehen, wenn die da auf den Wiesen da rumchillen mit ihren ganzen Babys und das Highlight gestern, ich habe sie zum ersten Mal gesehen.
Hast du Nutria gesehen?
Ich habe ein Nutria gesehen.
Oh, wichtig,
ja,
ey.
Mann, wirklich. Nutrias, könnt ihr jetzt mal nachschlagen, ist, würde ich sagen, so, stellt euch eine Kreuzung zwischen einem Biber und einer Bisamratte vor.
Ja,
dann
safe.
Habt ihr ungefähr Nutria, aber sehen saugeil aus. Habe ich so dann hier in dem Wasser, habe ich halt schwimmen sehen, dann siehst du natürlich nicht viel. Aber dann habe ich auch eins an Land gesehen. Alter Schwede, war das auch ein Kavenzmann? Und sehen ja total geil aus. An der Stelle will ich auch nochmal kurz das Fass aufmachen, dass wir schon echt unfair mit Ratten und so weiter umgehen, weil dieser Faktor, dass halt so ein langer Schwanz irgendwie noch so ein bisschen was drüber hat versus er ist einfach nackt, ist halt schon ein krasser Punkt. Hätte ich Nori genauso lieb, wenn er einfach kein Fell am Schwanz hätte? Vermutlich nicht. Das ist halt schon ein Ding. Aber man kann es halt nicht ganz wegdenken. Aber Nutria, unterschätzt geiles Tier und ey, das hat wirklich Spaß gemacht, Mann. Also das war wirklich so diese kleinen Momente, wenn man einfach mal realisiert, das ist wirklich gerade saugeil, sich das hier alles reinziehen zu können, war wirklich schön beruhigend. Beruhigend und richtig schön.
Okay, ich verstehe. Ich war doch damals schon, das ist ein paar Monate her, da war ich mit Sarah spazieren und du warst irgendwie am Arbeiten und dann haben wir ja so eine komplette Family von denen gesehen, ne? Irgendwie Vater, Mutter und drei Kinder oder so ähnlich. Ultimativ sweet, weil man immer als erstes denkt, oh krass, ein Biber und dann irgendwie merkt, er sieht doch nicht ganz aus wie ein Biber und Biber jetzt in Deutschland auch nicht so ganz krass so verbreitet wie diese Nutrias, die anscheinend eine komplette Plage sind, so dass die Menge angeht, vermehren sich wie die Ratten und so. Aber sind wirklich einfach sweete Tierchen, denn dann schwimmen die da einfach so ein bisschen durch den Teich rum und machen sich da gemütlich. Ich finde es halt so verrückt, also nochmal kurz Throwback zum Thema Ernährung, weil es gerade dazu passt. Ich google einfach nur Nutria, ja? Nur das Wort Nutria. Top-Treffer natürlich, Nutria-Wikipedia-Eintrag. Zweiter Treffer, ja immer die Fragen zu dem Produkt. Erste Frage, das, was die Menschheit am meisten interessiert, kann man Nutrias essen? Antwort, Nutria kann man im Grunde wie Kaninchen zubereiten, das ausgelöste Fleisch lässt sich als Ragout oder Gulasch zubereiten, die Keulen kann man am Stück schmoren, der ausgelöste Bauch eignet sich für Rouladen oder Rollbraten. What the fuck, Mann? Also was sind wir denn für Menschen, wenn das Erste, was uns interessiert offensichtlich, weil Google sich irgendwie danach richtet, was die Suchanfragen sind, keine Ahnung, das Allererste, was uns interessiert, ist, wir googeln Tier und wollen erstmal wissen, ob wir es essen können. Nicht, wo das herkommt, wie das lebt, was das so macht, keine Ahnung was, ob das vom Aussterben bedroht ist, keine Ahnung, irgendwas Menschliches, sondern, ne, kann ich das essen? Ohne Scheiß, wie degeneriert muss man denn sein, wenn man durch den Park geht und da so Nutria lang schlendern sieht, wenn der erste Gedanke ist, wie das wohl schmeckt?
Ist ja wieder das Perverse, macht ja niemand. Niemand, kannst du mir auch nicht erzählen. Also dann musst du wirklich die perversen Schweine finden, weil so tickt ja, also wer tickt denn bitte so? Niemand guckt sich dieses süße Tier dann an und denkt dann wirklich live, während man das mit seinen eigenen Eyeballs sieht, drüber nach, wie man das dann essen könnte. Also das passiert ja einfach nicht. Das ist dann wieder dieses theoretische, ich meine, klar, theoretisch wäre es irgendwie dann vielleicht ein bisschen nachhaltiger, weil ich lese gerade auch, der Deutsche Jagdverband hat vermeldet, Alter, das ist einfach letztes Jahr erstmals über 100.000 Nutrias erlegt. So, zur Eindämmung.
Erlegt.
Wurden einfach mal 100.000 von denen mal kurz wegradiert, weil es aber scheinbar auch wirklich real ist mit der Plage und die jetzt einfach klimawandelbedingt sich unnormal ausbreiten und denen es einfach so gut geht und die ihr bestes Leben hier führen. Das hat ja immer so ein, zwei Nachteile. Aber das ist schon krass, Alter. 101.000 Nutrias einfach mal weg. Und hauptsächlich auch in NRW und hier in der Gegend, ey. Das bin ich ein bisschen sad gerade.
Ist wild. Nach denen haben sie die Nutria-Score auch wieder Thema Ernährung wahrscheinlich benannt.
Nutria-Score E für diese Aktion vom Jagdverband. Fickt euch, ihr Wichser, Alter, wirklich.
Ohne Scheiß, für diese Aktion gibt es den Nutria-Stempel E. Das wird unser Ding, ey. Wirklich, das werden wir jetzt machen. Wir werden für Dinge Nutria-Scores vergeben. Oder einfach mal gucken.
Die sind echt süß. Lass die in Ruhe, Mann. Tut mir leid, also wir können bestimmt noch auf ein, zwei andere Tiere, die den dann verbreiten oder hier, nee, wegjagen, können wir wahrscheinlich auch eh drauf verzichten. Ich will mehr Nutrias, ich nehme auch eins privat zur Not. Nori und Nutria, das passt eh gut zusammen, die würden sich gut verstehen.
Keine Chance, die würden sich garantiert nicht gut verstehen, nee, aber ich finde den Impuls gut, finde ich gut. weil du das eben gesagt hast mit hier einseitig quasi, dass man nur eine Seite hört und so, ist ja ein Ding, Leonie ist jetzt ja häufiger hier, die ist jetzt ja fein.
Ihr seid zusammengezogen, what the
ja,
fuck, Alter.
So ist es und seit sie hier ist, hatten wir schon eine oder zwei Podcast-Aufnahmen auf jeden Fall. Sie war halt mehrfach schon mal hier, während wir aufgenommen haben. Das heißt, sie hat dann die gleiche Experience. Du kennst ja die Wohnung hier.
Ja.
Ich kann jetzt nicht irgendwo hingehen, wo sie mich gar nicht hören würde, sondern ich bin dann schon mehr oder weniger mitten in der Wohnung und dann hört sie halt anderthalb Stunden lang nur das, was ich sage, offensichtlich und macht dann danach, versucht sie sich quasi zusammenzureimen, worüber genau wir geredet haben,
sage,
wie so die Folge war, was Dirk wohl gesagt hat und so und hört dann später die Folge nochmal komplett, weil sie dann halt deine POV hören will.
Aber ist das nicht vielleicht dann wieder eine geile Experience?
100%, sie findet das auch gut. Also sie mag das gerne, sie ist gerne dann hier, wenn wir aufnehmen, damit sie dann halt so ja, die ersten Fragmente quasi bekommt und das in ihrem Kopf sich eine Vorstellung entwickelt, was das wohl für ein Gespräch war, weil sie sagt dann auch mal so, es hörte sich an, als hättet ihr darüber geredet und als hättet ihr Spaß gehabt oder da wart ihr nicht einer Meinung oder so und dann löst sich diese Vorstellung quasi, wenn sie den Podcast wirklich hört, dann wird die mit der Realität abgeglichen, wie war es denn wirklich? Eigentlich ist es geil. Vielleicht sollten wir das machen in Zukunft. Wir veröffentlichen in Zukunft immer erstmal meine Spur, dann
meine
und dann zusammen.
Und dann eine Woche später
hinter
die richtige.
Hinter der Paywall gibt es dann die komplette Episode.
Finde ich sehr gut. Okay. Onlyfans nächste Woche, ihr wisst Bescheid, ey. Ja, das ist krass. Ja, ey, ihr seid zusammengezogen. Glückwunsch an der Stelle. Ich finde es natürlich nicht so gut, weil das immer noch in Hamburg ist und in diesem komischen Konstrukt. Vielleicht weiter Hamburg, vielleicht auch nicht und so weiter. Gibt auf jeden Fall schöne, günstigere Wohnen hier bei uns in der Gegend. Wollte ich nochmal kurz an der Stelle sagen. Da sollten wir eventuell nochmal zusammen mal nachgucken. Aber ist ja trotzdem schon mal ein Riesenschritt. Natürlich auch für eure Beziehung. Ihr hattet jetzt ja lange eine Fernbeziehung. Und Fernbeziehungen, sind wir uns alle einig, sind schön und gleichzeitig aber auch wirklich wahnsinnig scheiße. Weil wie gesagt, was passiert, ist so ein Urlaubsszenario. Das macht es halt immer so romantisch und schön, weil irgendwie ist es halt immer ein krasses Highlight. Man freut sich mega, sich zu sehen und man macht dann automatisch mal tolle Sachen. Weil man sieht sich selten, man sieht sich vielleicht zweimal im Monat und dann ist halt jedes Mal so, ey, wir haben jetzt ein Wochenende, geil, da müssen wir jetzt das Beste draus machen. Wir machen Aktivitäten, wir bestellen Essen, wir machen wirklich nur die geilsten Sachen und dann geht's ja irgendwann Richtung Alltag. Also klar, ihr habt euch inzwischen auch öfter länger gesehen, dass das jetzt nicht dieser Kulturschock auf einmal ist, aber es ist trotzdem jetzt auf jeden Fall ein Ding. Und ich möchte von dir wissen, schwierige Situation, weil sie wird im Zweifel jetzt zuhören, ändert sich irgendwas? Gibt es Dinge, die sich jetzt für dich in deinem Verhalten, in deiner Wohnung ändern, dadurch, dass sie jetzt konstant da ist?
Also erstens hört sie nicht zu, weil sie gerade nicht zu Hause ist. Insofern kann ich frei sprechen. nee, tatsächlich nicht. Also was sich wirklich verändert, so obviously, ist die äußere Appearance der Wohnung. Weil natürlich, und das ist jetzt total klischeehaft, aber auf einmal Dekoration ein Thema ist, was vorher keins war. Also du kennst meine Wohnung,
Mach nicht zu viel.
Ja, alles gut. Ich habe sie schon bewusst eingerichtet, aber die war ja schon auch so in Anführungsstrichen minimalistisch. So, es war,
bist
gab
du
halt
auf,
ein paar
ein
Möbel im Raum.
Hängt.
Ja gut, das ist auch nicht mehr da, das war auch schon vorher nicht mehr da. Aber ich habe jetzt ja nicht mehr irgendwo Kerzen hingemacht oder so besonders viele Pflanzen gehabt oder so. Und da ist gerade wirklich eine sehr gute Entwicklung in Gang. Klar, man muss den richtigen Punkt finden, wo man auf die Bremse treten muss. Aber sehr schön. Wir haben die Zimmer komplett getauscht. Es ist meistens jetzt so, dass ich arbeite und sie muss gerade nicht zwangsläufig arbeiten, beziehungsweise kann sich den Tag so ein bisschen frei einteilen. Und dann ist immer, wenn ich mit dem Arbeitstag fertig bin, dann ist irgendein Zimmer wieder komplett anders als vorher. Das ist eigentlich ganz geil. Das ist so ein bisschen Center Shock Mystery, ist es gerade hier zu wohnen. Jetzt sind wir, glaube ich, relativ weit. Heute kommen noch mal ein paar IKEA-Lieferungen mit so Kleinkram und so. Zum ersten Mal, glaube ich, dass ich bei IKEA bestellt habe. Habe ich noch nie gemacht.
Oha. Okay, und was ist dann da so drin?
Kleinkram. Ja, ja, Kleinkram.
Gib mal einen Eindruck in so eine IKEA-Lieferung.
So ein kleines Regal fürs Badezimmer drin, für so, ne, braucht jetzt mehr Stauraum und vielleicht auch ein bisschen schöneren und so. Dann sind so ganz viel Kleinkram, so ein bisschen Küchenutensilien, also gar nicht besonders was Großes, irgendwie ein Bettbezug oder so. Ich glaube, wir wollten einen neuen Duschvorhang. Der kommt jetzt nicht von IKEA, aber der kam gestern, kann ich sehr empfehlen. Da sollten wir auch nochmal.
Ein Scheißprodukt.
Nein, Mann, ohne Scheiß. Das ist wieder so eine Scheißmeinung von mir. Nur
die sollte es einfach nicht geben. Es sollte diese Situation nicht geben, dass man einen Duschvorhang braucht. Ich sage nicht, dass meine Duschsituation gut ist. Aber Duschvorhänge sind so scheiße. Und dieses Gefühl, dass ich ein Duschvorhang,
wenn der sich wirklich so an den Arsch
um dich rumschmiegt und dich umarmen möchte mit seiner kalten Umarmung um deinen Arsch und alles herum, ist das Widerlichste, was es gibt. Ich hasse Duschvorhänge, wirklich. Ich möchte, das ist der große Traum, dann habe ich auch erst alles erreicht, wenn ich irgendwann eine Wohnsituation habe, eine feste, in der einfach wirklich eine wahnsinnig geile Dusche ist. Und ich mich jedes Mal aufs Neue freuen kann, da zu duschen.
Ich hätte auch lieber eine Duschkabine natürlich, damit ich nicht diesen Vorhang habe. Aber wenn du nur mal eine Duschwanne hast, wie das bei uns so ist und bei euch ja auch, was willst du machen? Also bei euch ist ja die Lösung einfach zu sagen, gibt halt keinen Vorhang, wir setzen halt jedes Mal das Bad unter Wasser.
Genau.
Kann man auch machen.
Fluten wie Brösel. Danach ist auch sauber. Musst du einmal durchwischen und dann ist wieder gut.
Ja, das ist so ein 2-in-1-Ding. Nee, solche Sachen sind jetzt hier unterwegs. Und es ist tatsächlich, wir haben uns ja relativ häufig auch mal länger am Stück gesehen, weil wir beide relativ flexibel waren und jetzt nicht nur Classic quasi. Quasi Donnerstag, Freitag bis Sonntag irgendwie uns gesehen haben und dann wieder nicht. Deswegen ist so dieser gemeinsame Alltag jetzt, den kannten wir vorher schon. Aber es ist jetzt natürlich nochmal anders, weil es halt gar nicht mehr dieses, wir fahren, jetzt fahre ich wieder nach Hause, jetzt fährt sie wieder nach Hause und dann ist man eine Woche alleine Ding gibt. So, ist halt neu, aber ich finde es geil. Also ich werde ja eh viel unterwegs sein, offensichtlich, sie auch. So, ne, der Sommer, kennst du ja, wird wild bei uns, wenn wir viel unterwegs sein. Und dann. Ja, wird geil. Ich finde es gut.
GG, gibt's so Top 3 Produkte, die du jetzt so mitbenutzen wirst? Weil wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten.
Ja,
was ich immer ultra fühle, ist so Parfum, dann sich mal auszutoben mit den Damenparfums, die sie so mitbringen und so weiter.
Also mit Sicherheit auf Platz 3 wird in irgendeiner Art und Weise eine Form von Duschgel oder Shampoo sein, weil ich wirklich, also das ist wirklich Duschgel sehr seltsam.
Ohne Spaß, ich habe seit 7 Jahren, glaube ich, kein Duschgel mehr gekauft.
Ja,
das
bei mir ist
immer das, was Sarah mitbringt.
Ja, bei mir ist das ganz komisch. Ich habe so eine komische Angewohnheit entwickelt, eigentlich gar kein Pflegeprodukt mehr zu benutzen unter der Dusche. Also weder Shampoo noch Duschgel, sondern einfach Wasser zu benutzen. So das normale Wasser. Ganz selten kaufe ich da mal wirklich so Classic, wirklich richtig idiotisch, diese 3-in-1-Produkte, die natürlich scheiße sind, weil es natürlich nur ein bisschen Shampoo, ein bisschen Duschgel und ein bisschen Bodylotion, ein bisschen keine Ahnung was ist so. Ein bisschen Zahnpasta, weiß ich nicht. Aber sonst lasse ich wirklich relativ wenig da an meinen Körper kommen. Ich habe ja auch immer
ist
so
ja auch der richtige Weg.
Tendenziell Neurodermitis-Problem, trockene Haut und so. Da musst du dann schon was Spezielles nehmen. Das ist ja auch so frech. Ich habe jetzt eine neue Bodylotion mir gekauft, weil ich wirklich unterschätzt ganz geisteskrank schlechte Haut habe im Moment. Also trockene Haut, so wegen Neurodermitis. Was kostet die, Alter? 17,99 oder so?
Ui.
Es ist wirklich, also da muss ich jetzt einmal im Monat oder was brauche ich jetzt hier für knapp 20 Euro eine Bodylotion? Also da muss ich dann am Duschgel sparen, deswegen werde ich jetzt Leonis mit benutzen. Aber das ist so der erste Punkt, wo halt jetzt einfach mehr Auswahl dazukommt. So und dann Platz 2 gibt's gar nicht. Platz 1 ist halt unterschätzt Klamotten, Mann. Also wir sind ja gleich groß, wir können einfach,
sie ich kann ist größer
Klamotten
als du.
Von ihr, ja, ungefähr gleich groß.
Ja, okay.
Wir können Klamotten voneinander anziehen, sie von mir natürlich eh, ich von ihr ein bisschen selektiver, weil ich dann doch ein bisschen eine andere Statur vielleicht habe.
Jogger, können wir das jetzt mal kurz ausdiskutieren, weil,
ja, gerne.
Also ich meine, Sarah und ich sind ja, wenn du jetzt sagst, ungefähr gleich groß, bei uns ist die Spanne ein bisschen größer, also Leonie ist ein bisschen größer als du, ich
ja,
bin schon ein bisschen deutlicher größer als Sarah. Also bei uns tritt das jetzt nicht auf. Also dass sie jetzt regelmäßig von mir vielleicht mal dann sagt, ey, Boyfriend Jeans oder ein Oversized Tee, sowas ist möglich. Aber andersrum wird jetzt bei mir nicht passieren. Also von was für Pieces sprechen wir jetzt da konkret?
Also ich habe die 2. Leggings mittlerweile aufgetragen von ihr. Das ist schon sehr geil. Leggings eh komplett unterbewertetes Produkt.
Du hast so stämmige Beine. Sorry, Alter. Du stellst jetzt gerade Leonie in ein Licht, da möchte sie nicht stehen. Du hast wirklich, ohne Spaß, du hast Fußballerwaden, du hast richtig fette Waden.
Ja.
Und du hast einfach auch fette Schenkel. Du hast richtige Stampfer da unten. Und jetzt willst du mir sagen, dass du von dieser großen, schlanken Dame, da die Klamotten nimmst und die alle ausweitest oder was? Das kann's ja nicht sein.
Die sind bei ihr aussortiert. Das ist quasi wie großer Bruder an den kleinen Bruder irgendwas weitergeben kann.
Na, dann so ist was anderes. Ist
ja, sonst würde ich da natürlich
nicht. Ja, dann aber erzähl das doch. Überleg mal, was sich jetzt die Leute vorstellen. Die denken, Leonie wiegt 110 Kilo, Alter.
Ja, stimmt. Nee, solche Sachen, das ist wirklich geil. Und jetzt, das nächste wird halt wahrscheinlich so Jacken sein. Problem ist halt, dass sie zu kleine Füße hat. Also da müsste man nochmal ran. So Schuhsharing fände ich ja ultimativ geil. Wenn du da hinkommst, dass du wirklich einen Partner, Partnerin hast, der die gleiche Schuhgröße hat, das wird nochmal ein ganz neues Level an so Looks einfach anlocken. Das wird bei uns schwierig wahrscheinlich, aber echt so Hosen, Chiller-Klamotten, Jogger, Sporthosen, da ist jetzt mehr oder weniger ein Bestand, das ist schon geil.
Okay, das ist nicht schlecht, ey. Ja, Schuhe ist auch ein gutes Thema, weil ich habe es ja jetzt endlich mal geschafft, mir neue Schuhe zu kaufen. Meine
überragende Dinger.
Mhm. Ich bin ein halbes Jahr mit wirklich Reeboks rumgelaufen, die so zerfleddert waren, und Reebok ist auch momentan meine, irgendwie so meine Schuhmarke geworden, keine Ahnung, früher war ich sehr auf Nike fixiert und hatte dann hier immer die Janowskis und so weiter, das war dann so kurzzeitig die Meta, dann war mir die irgendwie so ein bisschen zu sportiv, hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf und dann war ich so auf die Reebok-Dinger und jetzt kann ich wirklich mal sagen, das ist auch eine Empfehlung, ist mir auch scheißegal. Arne meinte ja letztens dieses hier so, ein Parfum sollte man, es sollte kein zweiter im Raum sein, der dasselbe Parfum hat, gibt's ja auch so bei Klamotten, dass Leute sehr individuell sein wollen und keinen Bock drauf haben, dass andere Leute die gleichen Klamotten haben. Mir ist es scheißegal, wirklich, also Klamotten sehen eh an jeder Person anders aus, von daher ist es für mich wirklich völlig egal und deswegen mein Tipp aktuell an alle, die sich so ein bisschen mit Schuhen auseinandersetzen, dass die vielleicht auch nicht mehr so mit Leder und so weiter und vegan und ein bisschen besser. Reebok hat wirklich ultra geile neue vegane Schuhe, die habe ich mir geholt, da mal gucken. Ich kann euch das Modell leider nicht sagen, aber die sind nice. Sind so ein bisschen in diesem hier, was alle basic-mäßig tragen, diese Air Force-Dinger von Nike.
Ich glaube, die heißen in der Reebok Classic Variante. Vegan oder so.
Ja, irgendwie also, das so, ist ja genau.
Auch so ein bisschen so eine Reminiscence. Die sind
wirklich sehr, 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 sehr geil. Habe ich letztens irgendwie im Ostersale für 60 Euro bekommen. Absolut nice, ja. Aber jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich halt nur ein Paar habe. Führt halt dazu, dass ich, gut, ich habe eh meistens Adiletten an, aber ich bewundere und ich habe wirklich jetzt ja gemerkt, dass das die Meta ist. Sarah zieht halt dieses durch, sie hat immer so 5, 6 Paar Schuhe gleichzeitig. Aber dadurch halten die sich auch so ewig, das ist ja krank. Sie schafft es halt wirklich, die über 4, 5 Jahre zu tragen, weil sie die halt auch einfach selten anhat. Und das schaffe ich einfach nie, weil ich wirklich immer nur ein Paar Schuhe habe.
Da brauche ich von dir mal einen Ratschlag, weil du gerade das Thema Adiletten gesagt hast. Ich bin ja auch Typ, der verhältnismäßig viele Schuhe hat und dann die halt aber auch ewig trägt. So, ich kenne keinen Schuh mit Namen von mir. Also das finde ich immer ein bisschen suspekt, wenn man jetzt genau weiß, wie dieses Modell heißt. So, also so ticke ich da auf jeden Fall nicht. So, ich kaufe halt rein nach, wie sieht der aus, und nicht, ist das jetzt der Air Force One JZ Level X oder so. Da komme ich irgendwie jedes Mal nicht mit und kann es mir auch einfach nicht merken, welcher ist. Aber habe ja früher auch so die Meta gefahren, dass ich auf Kleiderkreise, Grüße gehen raus auf jeden Fall, mir immer so gebrauchte Schuhe gekauft habe. Fand ich komplett geil.
Weird.
Nein, überhaupt nicht. Schuhe sind wie Neuwagen. Schuhe kauft man nicht neu. Man kauft ein Auto nicht neu.
Scheißmeinung.
Man kauft
die dritte Scheißmeinung von dir heute, wirklich.
Man kauft einen Jahreswagen. Ich sehe nicht ein, warum ich für ein neues Paar Yeezy Deezys 190
Niemand
Euro
Niemand von
oder
uns
was,
würde sich Yeezys kaufen. Und vielleicht 1% unserer Hörerschaft würde sich Yeezys kaufen.
Nein, mehr. 100% mehr. 100% hat ein größerer Anteil unserer Hörerschaft Yeezys oder wie auch immer sie heißen, für 200 Euro irgendwie ein paar Schuhe zu kaufen, wenn ich das gleiche Paar Schuhe in dem Moment, wo das zweimal vor die Tür gegangen ist, für 100 Euro kaufen kann. Es ist wie ein Auto. Es verliert in der Sekunde, wo es kein Neuprodukt mehr ist, 50% des Werts. Deswegen bin ich da immer schön bei Kleiderkreise reingegangen und habe mir dann sehr gute Schuhe gekauft, die halt schon mal jemand anhatte, meine Güte. Ich will da nicht draus Bier trinken, wie diese geisteskranken Schweine aus der Volleyball-Bundesliga.
Stimmt.
Die Bier aus dem Schuh trinken, ja, ja. Kann man so ekelhaft sein. Sondern ich gehe mit Socken da rein, wo vorher schon mal jemand mit Socken war. Also das finde ich wirklich vom Ekelheitslevel, finde ich das weit unter einer Maske vom Boden aufsnacken auf jeden Fall. Von daher finde ich das in Ordnung. Was ich dich eigentlich fragen wollte, oder ich brauche ein bisschen deinen Ratschlag. Mir ist letztens aufgefallen, du weißt ja, wie weit oder wie dicht der Edeka bei mir und der Butni von meiner Wohnung weg sind. Das sind ja wirklich 50 Meter oder so. Das ist ja mein Go-To-Einkaufsladen. So, jetzt, ich bin eher der Typ, der so 6-mal die Woche für ein bisschen einkauft und nicht wahnsinnig viel. Ich schaffe es nicht und ich weiß nicht, warum, das ist wirklich eine mentale Blockade. Ich kann mich nicht überwinden, egal wie ich sonst aussehe, egal ob ich geduscht habe oder nicht, egal was ich für zerfickte Hosen oder T-Shirts oder sonst was anhab, komplett egal, das kann alles, ich kann durchgeschwitzt von sonst was sein und nur einen Tanktop anhaben. Ich schaffe es nicht mental, da mit Adiletten hinzugehen. Ich muss mir feste Schuhe
Warum?
Anziehen.
Warum?
Ich weiß es nicht. Weil
das
zum Beispiel
macht
bei
ja
dir.
So keinen Sinn.
Ja, das
ich
ist.
Ich bin gestern
Ding.
Mit Socken nach Hause gegangen.
Ja, gut, das ist vielleicht das andere Extrem. Würde ich die Story gleich auch gerne nochmal hören, weil der Weg schon unterschätzt weit ist. Aber gut, kannst du gleich mal erzählen. Ich weiß nicht wieso. Das ist, sobald ich in Anführungsstrichen meiner Hood bin, was einfach nur heißt, dass mich die 4 verschiedenen Kassierer, Kassierinnen von der Edeka-Kasse halt kennen. Nicht mit Namen, aber wissen, dass ich hier in der Nähe wohne. Habe ich das Gefühl, denen bin ich dann schuldig, dass ich feste Schuhe anziehe. Wenn ich bei dir einkaufen gehe, gehe von mir so nackt mit Adiletten, vollkommen egal. So habe ich ja nichts zu verlieren, ist dann immer so mein komischer Gedanke. Habe ich hier auch nicht, mich kennt ja hier auch keiner.
Das ist wieder dein Social Butterfly-Ding, ne?
Ist so,
ne? In deinem Kopf hast deine Beziehung zu den KassiererInnen. Ist so. Also das ist, Gott, oh Gott. So weit darf es gar nicht erst kommen, jetzt mal ohne Spaß. Also, nee. Das verstehe ich nicht, also wirklich nicht. Ich bin wahrscheinlich auch da der König in wirklich I don't give a fuck, in was solche Situationen angeht.
Mein Vorbild.
Was auch wirklich gut ist, weil ich finde, ich habe eine geile Range zwischen eitel sein und auf absolut alles scheißen. Das finde ich gut.
Ich kann ja manchmal noch, also finde ich auch, ich kann ja manchmal nicht ganz folgen. Also so, was definiert welches gerade, also welche Seite gerade rauskommt? Ich mache mich jetzt wirklich schick und irgendwie sehe zu, dass meine Haare sitzen, dass ich gute Klamotten an habe, oder ich laufe halt wirklich rum, als hätte ich kein Zuhause. Die wechseln sich ja gerne auch so innerhalb von 24 Stunden für die gleichen Events quasi ab. Also manchmal kommt man ins Büro und du sitzt da und man denkt so, oh ja, nice. Und manchmal kommt man dahin und denkt so, der Mann braucht Hilfe. So, und das innerhalb von 2 Tagen. Ich finde das geil. Also was ist das so? Stehst du morgens auf und hast so ein Grundgefühl von, heute fühle ich mich nach einer Jeans oder heute ist alles egal? Oder wie kommt die Entscheidung?
Ich fühle mich selten nach einer Jeans, also wenn ich hier den ganzen Tag normal im Office sitze, aber ergibt sich momentan einfach wirklich ganz automatisch mit, dass die Tage, wo ich nicht irgendwo eine Kamera in der Fresse habe, dann auch einfach wirklich mal so als Detox nutze, mir zu denken, so jetzt wirklich scheiß auf alles so, ne? Und dann war gestern halt der Moment, also ich bin halt mit sehr angeknacksten Adiletten schon ins Büro gegangen, weil ey, Adiletten im Büroalltag sind halt einfach krank,
ja, 10%.
Und weiße Socken drunter sind halt auch wirklich gar kein Problem, sollte akzeptiert sein. Und die waren halt schon so zu 70% eingerissen. Und es war klar, dass es früher oder später kommt. Gestern das große Problem, Olaf, hier muss jetzt wieder Beachvolleyball spielen, doch, der amtierende Meister gerade, spielt jetzt die Saison doch, muss jetzt hier so ein bisschen trainieren, meinte dann auf einmal auch spontan, ey, lass mal rausgehen, 15 Minuten hier ein bisschen Ball hin und her, ich brauche ein paar Touches. Ich so, ja gut, kein Problem, hab das mit Adiletten gemacht. So, nach 8 Minuten ist mir die Adilette gerissen, dann bin ich natürlich den Weg gegangen, komm, ich schmeiß die jetzt weg und hatte danach keine Schuhe mehr. So, es hatte natürlich auch keiner ein zweites Paar, es gab auch kein zweites Paar Adiletten. Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, meine Socken sind jetzt eh schon so, dass ich die danach wegschmeiße. Dann gehe ich jetzt halt auf Socken nach Hause, weil, unterschätzt, kleiner Bogen jetzt auch wieder, ich werde das demnächst nochmal ausprobieren, diesen Barfuß-Lifestyle. Wirklich zu sagen, scheiß drauf, ich gehe barfuß durch die Stadt. Ja, werde ich auf jeden Fall nochmal machen, safe 100%. Und dann habe ich das so gemacht und dann bin ich aber nicht den ganzen Weg nach Hause gegangen. Es war halt wieder so mit Sarah mir vorher getextet, ey, ich komme gerade vom Volleyballtraining, soll ich dich abholen? Ich so, ja, passt gerade, safe, hol mich ab. Dann, wie lange brauchst du noch? Ah, alles klar. Dann konnte ich so ein bisschen vorangehen. Also ich bin ihr entgegengegangen und dann, sie wusste halt auch nicht, wie ich aussehe. Und dann muss das so dieser Moment gewesen sein. Sie fährt so gerade auf mich zu. Ich sehe von Weitem schon so, ja, das ist sie. Sie hat auch gecheckt, ich bin das, weil sie früh dann auch so ihren Weg verlangsamt hat, ihre Geschwindigkeit. Und das muss für sie wirklich dieser schöne Moment gewesen sein, so, das ist mein Mann. Der läuft gerade auf Socken durch Düsseldorf, hat eine Jogginghose an, die halt so aussieht, wie wenn man halt 2 Tage mit seinem Hund Frisbee gespielt hat. Und ja, obenrum ist auch nicht so viel besser.
Hattest du eine Kanne in der Hand wenigstens, um das Bild zu komplettieren?
Nee, leider schade. Nicht. Ja. Aber das muss ein schöner Moment für uns beide gewesen sein. Also wirklich so dieses, ich habe absolut alles richtig gemacht in meinem Leben und in meinen Entscheidungen so in den letzten Jahren. Ja, das war wahrscheinlich das.
Ich finde das eh geil, dass man so, dass das eine andere Tragweite kriegt, wenn man die Vorstellung hat, das ist mein Mann und nicht, das ist mein Freund. Und auch wenn ihr seit 47 Jahren zusammen seid, wo dieses, man, weißt du, es fällt so wie Schuppen von den Augen, das ist mein Mann. Mein Ehemann. So, weil man irgendwie mit Ehemännern immer noch so oder auch Ehefrauen irgendwie was total Seriöses verbindet, warum auch immer. Macht überhaupt keinen Sinn. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn jemand sagt, mein Mann, meine Frau, da bin ich immer so, oh. Also total, total idiotisch eigentlich. Aber irgendwie erwarte ich da, weiß ich nicht, von Ehemännern erwarte ich Jacketts und nicht auf Socken durch Düsseldorf zu laufen. Keine Ahnung warum, ey.
Aber es war eine gute Mischung, weil ich sie auch immer wieder auf den Boden zurückgeholt habe, weil vorher auch noch Thema an dem Tag war irgendwie, wir haben jetzt halt, also absolute Side-Story, aber mit hier Spontent, was ich ja mit hier mitgegründet habe und so, haben wir jetzt so ein Event GmbH gemacht und das habe ich halt erzählt. Und da muss ich auch mal schon sagen, das beeindruckt sie dann immer schon noch sehr. Mhm. Wenn sie das
ja,
so
der
hört,
Geschäftsmann.
So, da
ah,
ist
der
jetzt
war
eine
Notar.
Neue, da ist jetzt eine neue GmbH gegründet worden und dann so, ja, bist du da jetzt dann wieder involviert? Und ich so, ja, gehört halt, ne, der Spontent-Firma, also ja, bin ich natürlich da involviert. Und das kickt schon immer ordentlich rein. Und dann musste ich sie aber auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen mit dieser Aktion. Also wahrscheinlich war das dann auch einfach so, keine Ahnung, so Karma auf so einem 90-Grad-Winkel, der dann so reingeschallert hat, dass das Ganze so lief.
Aber bist du jemand, der sowas dann, klar, nicht Sarah gegenüber, aber andersrum nach außen so ein bisschen mal ausschmücken würde? Also jetzt hast du es ja wirklich sehr demütig zurückhaltend, ja, habe ich irgendwie so ein bisschen mitgegründet und so. Also so, ne, wirklich sehr play it slow und so. Du könntest ja auch irgendwie der Typ sein, der sagt, ja, ich bin Geschäftsmann zwei Firmen und so, war jetzt erst beim Notar, gut, außer dass du nicht da warst, sondern Olaf natürlich stellvertretend hingegangen ist und so. Aber also machst du das oder kannst du das verstehen, wenn Leute dann da so ein bisschen so drüber gehen und sagen, ja, Alter, ich bin Gründer? Also du könntest ja auch, du könntest jetzt ja mal hingehen und dir einen LinkedIn- und Xing-Account machen und reinschreiben, Gründer, Startup-Gründer oder so, was technically korrekt ist, aber eigentlich überhaupt nicht zu dem passt, was gerade passiert und zu deinem Selbstverständnis und so. Vielleicht musst du das mal machen, so ein Minus-LinkedIn-Account.
Ich werde mich halt gegen so, LinkedIn weißt du, so lange wehren, wie es geht, weil diese Plattform furchtbar unfassbar beschissen ist. Ja. Das geht einfach nicht. Aber nee, werde ich nie machen. Also da werde ich immer den Casual-Part in da spielen, egal wie erfolgreich das irgendwie werden sollte, so was niemand abschätzen kann zu dem Zeitpunkt. Aber ey, ich musste mir das wirklich jahrelang. Und das war auch eine Sozialanalyse. Ich konnte damit gut umgehen, weil ich einfach wusste, ey, so ticken halt die Leute, die haben alle ihre Gründe und ihre eigenen Komplexe. Aber wie ich mir, das kannst du dir ja mit Sicherheit vorstellen, wie ich mir jahrelang von irgendwelchen Leuten auch dann den, klar, ich war Lehramtsstudent, dann den Lehramtsdurchstartern, was übrigens so Newsflash, nichts bringt, ihr Sikerems. So, toll, du bist mit 23 fertiger Lehrer, jetzt ist dein Best-Case-Szenario ist dann irgendwann aufzusteigen und dann vielleicht eine A14 zu verdienen. Ist ein gutes Leben, ist ein guter Job, keine Frage. Aber sich daran so aufzugeilen, dass man Karriere als Lehrer macht, was bei Definition nicht geht, es geht einfach nicht, ist so ein Bullshit. Und wie ich mir wirklich jahrelang von diesen Leuten, die in meinem Bekanntenkreis waren, mit diesem sehen mich wieder nach einem Jahr und, wie läuft denn das Studium? So, und ne, halt wissend, dass ich halt das Studium natürlich ein bisschen locker gelassen habe und dann halt so Hallo-Drive-Wege gegangen bin mit, ich mache ein bisschen YouTube und so weiter. Also das habe ich so viele Raps in diesen Gesprächen, wo ich mir dann das reinziehen konnte, auf was für einer Hurensohn-Basis die Leute so subtil mit mir geredet haben, dass ich da nie auf die andere Ebene gehen werde.
Ja, bleib dabei. Ich finde, das ist für mich, ist das auch so im Zwischenmenschlichen so ein, das ist, also gibt ja jeder, glaube ich, so, keine Ahnung, so Triggerpunkte vielleicht, wo du, wenn du jemanden neu kennenlernst oder in einer Gruppe bist oder so und die Person sagt oder macht irgendwas oder verhält sich irgendwie, dass du sofort merkst, okay, ich drehe mich um und gehe, kann ich nicht. So, ne, kann ich nicht mit um, kann ich nicht aushalten. Weiß ich, selbst wenn der ab jetzt sein Leben lang in allem cool und nett und freundlich mir gegenüber ist, werde ich dich immer aufs Tiefste verachten.
Ja.
Und das sind halt so Momente oder so Menschen, die halt ungefragt, gerade in ihrem Job, einfach so viel zu sehr betonen, was sie für eine Position haben und dass das total die hohe Position ist und dass sie total viel Personalverantwortung haben und so, ne? Also wenn du jemanden fragst, ich finde es eh affig, dass die erste Frage, wenn ich kennenlerne, immer ist, was machst du beruflich so, als würde es nichts Wichtigeres im Leben geben als der scheiß Beruf so, aber ist halt so, kommt halt relativ früh und dann hast du halt irgendwie so einen Conversation-Starter, wo du dann halt weitermachen kannst und so, aber wenn du die Leute dann fragst, so, keine Ahnung, stell dir vor, du bist, weiß ich nicht, du bist von mir aus Geschäftsführer bei Starbucks oder vielleicht bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen hier
bei
Jack & Jones, in einem Rosinenladen, von mir aus, in einem Sultanin- und Rosinenladen, so ein Concept-Store. Wenn dich jemand fragt, was machst du beruflich, wo in dem Beispiel ist es ein bisschen schwierig, das ist schwer zu sagen, aber sagen wir
mal.
Ich
mach was mit Rosinen.
Na, sagen wir mal, du arbeitest bei Jack & Jones. Keine Ahnung. So, dann fragt dich jemand irgendwie, was machst du beruflich? Und dann sagst du von mir aus, ja, ich bin bei Jack & Jones. Du sagst aber nicht, ey, ich bin Geschäftsführer bei Jack & Jones.
Ja, wobei, das ist was anderes.
Da ist was anderes, weil im Einzelhandel würde man denken, dass du quasi auf der Fläche stehst.
Du bist so das unterste Tier, ne?
Das ist ja egal, aber also selbst das in der Hierarchie, ja, Latte, aber da würde man halt denken, also ne, das ist ein anderer Job, den du da machst sozusagen, ne?
Ja.
Aber keine Ahnung, sag halt, ich arbeite bei Tchibo, so. Also im Büro bei Tchibo. Und ich bin Regionalleiter Bereichsgruppe F bis C bei Tchibo. Ja, habe ich dich nicht gefragt, Mann. Ich will nicht wissen, ob du wichtig bist oder dich für wichtig hältst oder du einen fancyen Jobtitel hast oder du Geschäftsführer bist. Ist mir scheißegal. Ich will im Zweifel irgendwie wissen, in welcher Branche du unterwegs bist, was du so, keine Ahnung, wo du so herkommst, damit ich dich so ungefähr eintaxieren kann. Aber wenn deine erste Antwort deine Position ist, nur um deutlich zu machen, dass es eine hohe Position ist, dann dreh dich um und geh. Also ich werde nie wieder mit so einem Menschen ein vernünftiges Gespräch führen können. Es geht nicht. Das ist bei mir, da geht eine Schublade auf, vielleicht auch zu hart, weil aus was für Komplexen auch immer so eine Aussage dann entsteht, aber geht eine Schublade auf rein und es wird ganz, also für mich nicht möglich, diese Schublade wieder zu öffnen. Die ist abgeschlossen und der Schlüssel ist im Pazifik. Wenn ich darüber nachdenke, kriege ich Gänsehaut, so unangenehm finde ich. Das ist genauso wie, das ist ja dasselbe im Sport meinetwegen, ne? Also wenn du fragst irgendwie, ja und, spiel, ne, was machst du? Ja, ich spiele Fußball in der Oberliga. Hab ich nicht gefragt. So, ist, also, weißt du, ist
der Mensch hat das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen. Das ist so, furchtbar, ist so dieses Krasse.
Das ist ganz schlimm.
Ist immer auch schwer, diese Story zu erzählen. Das ist immer so, was mich ja dann auch oft verfolgt, dieses mit meinem ehemaligen Fußballerweg. Und wenn du so ein gewisses Talent hattest, dass du dich immer so erklären musst. So, ich habe, glaube ich, inzwischen einen guten Weg zu finden, einfach so zu sagen, ja, ich war so auf der Ebene, wo ich gespielt habe, war ich ganz gut. Aber für mehr hat es dann auch einfach nicht gereicht, weil ich auch einfach null Einsatz hatte für die ganze Scheiße und so, und dann geht das irgendwie so, aber es ist dieses Need, einfach sich zu rechtfertigen, ist schon krass ausgeprägt.
Ist bei mir ja auch so, also ich war ja nur in meinem letzten Job, war ich nur in Anführungsstrichen stellvertretender Geschäftsführer, so hieß halt meine Position so, und da fand ich es schon ultra unangenehm, wenn dich jemand gefragt hat, ja, wo arbeitest du, und sagst, ja, hier, die und die Firma und so, und dann kommt die Frage, ja, was machst du da? Ey, also mir geht es komplett schwer über die Lippen zu sagen, ja, ich bin da in der Geschäftsführung. Da denke ich jedes Mal schon so, ich will das nicht aussprechen, weil es sich für mich schon unsympathisch anhört. Ich hätte immer gesagt, ja, ich mache da halt hier so Marketing und Vertrieb und so ein bisschen,
wobei,
was von allem.
Also da sollten wir uns ja einig sein,
da sollte man
einfach,
eigentlich dahin kommen,
wenn man straight up einfach nur mal so sagt, ohne da irgendwie, wie gesagt, subtil irgendwas mitwirken zu wollen, ist es ja vollkommen in Ordnung. Einfach, wenn jemand fragt, sagst du das so und dann ist gut, ne?
Ja. Safe, mir ist aber dieses Extrem immer noch lieber, als das ungefragt jedem zu erzählen, dass du eine Visitenkarte hast, wo Geschäftsführer draufsteht, du Keck. Also ja, wirklich, dann dreh dich einfach um und geh. Wir kommen zur Lebensbibel, oder?
Ja.
Lass uns zur Lebensbibel kommen. Wir haben wieder Fragen gesammelt. Ich habe in dem Fall Fragen gesammelt. Ich glaube, es sind 7 oder 8 oder so ähnlich geworden. War ein bisschen spät dran mit dem Aufruf, die du gleich für uns beantworten wirst, um die wichtigen Fragen des Lebens zu beantworten. Und heute sind so ein
paar
dabei.
Können wir kurz einen Appell machen an die Community da draußen?
Dass sie bessere Fragen schicken sollen?
Versucht bitte nicht witzig zu sein. Bitte, lasst es einfach. Es bringt nichts. Wir werden nie Fragen in die Show einbauen, wo ihr das Gefühl habt, boah, das ist jetzt voll witzig von mir. Das wird nicht funktionieren. Es geht bei diesem Projekt darum, einem Lebensratgeber zu geben, wo der Comedy-Faktor von uns kommt und nicht von euch, Sikerim. Also hört auf, witzig sein zu wollen bei diesen Fragen. Es geht sowohl mir als auch Arne, er hat's mir gesagt, von daher, er hat auch euch krass beleidigt, es geht ihm hardcore auf den Sack, mit eurer Scheißmeinung da auf diese Antworten so zu reagieren. Verdammte Scheiße.
Also ich würde sagen, im Vorgespräch habe ich das etwas diplomatischer formuliert, aber ansonsten unterschreibe ich die Aussage, es ist wirklich lästig, es ist anstrengend. Wenn ich eine Story poste und sage, hier bitte eure Fragen für die Lebensbibel, und ich muss erstmal die 50 aussortieren, die einfach nur einen Gag machen wollten, es ist anstrengend, weil ich die Guten da rausfiltern möchte.
Und keine Entweder-Oder-Sachen, das ist nicht die Lebensbibel. Lieber einen Esel ficken oder sich vom Pferd einblasen lassen? Also wenn ich sowas nochmal sehe, dann ich werde irgendwie mit unserem Anbieter vom Podcast reden und dafür sorgen, dass ihr nie wieder Zugang zu diesen Episoden habt.
Gut, ich bin gespannt auf die Lösung dahinter, aber jetzt mal Rage beiseite. Also wir wollen wichtige Fragen des Lebens für euch beantworten. Da sind teilweise, ist das mit ein bisschen Augenzwinkern, teilweise aber auch nicht. Teilweise sind es einfach Menschheitsfragen, die mal gesettelt werden müssen, damit diese Diskussion mal ein objektives, sachliches Ergebnis bekommt. Heute sind so ein paar dabei, so Klassiker. Ich hoffe, glaube, dass wir die noch nicht hatten. Manchmal haben wir auch vergessen, ob man die schon mal beantwortet hat. Und safe wird man sie dann anders beantworten. Das finde ich eh so geil. Das, wenn wir das alles nochmal aufnehmen würden, würde es komplett andere Lebensbibel.
Das
können wir eigentlich mal machen.
Das ist clever. Wir machen keine neuen Fragen. Die zweite Auflage wird einfach, wir haben vergessen.
Wir vergessen, wie die ersten Antworten waren. Jetzt ist anders. Das können wir eigentlich echt machen. Das ist ein Million-Dollar-Idee. Mal wieder. Dankt uns später. Ja, es sind ein paar dabei, die wirklich so allgemein sind. Und heute sind irgendwie so 2, 3 dabei, wo du wirklich genau der Richtige bist, die zu beantworten. Ich weiß nicht, ob das Intention war, aber wo es auch so ein bisschen in deinen Lebensalltag geht. Deswegen bin ich ganz froh, dass du die heute beantwortest und nicht ich. Und ich würde sagen, damit starten wir rein. Und die erste ist wirklich sehr simpel. Du hast gesagt, keine Oder-Fragen. Manchmal gibt's Oder-Fragen, ne? Klopapier nach vorne oder nach hinten abwickeln und so.
Das ist was anderes.
Die man mal klären muss. Ganz basic, banal. Erst Cornflakes oder erst die Milch? Oder Müsli, was auch immer man halt als Müsli-füllendes Ding da benutzt. Was macht man zuerst rein? In die Schale.
Was?
Das ist die komplette Debatte. Ich dachte auch, das wäre offensichtlich, dass es da nur eine richtige Antwort gibt. Aber offensichtlich ist das so maximal so ein 60-40 Ding. Das geht in Richtung 50-50.
Was ist denn der bestimmende Faktor bei diesem Gericht, dass man das isst? Es sind die fucking Cornflakes.
Ja, natürlich.
Du nimmst dir eine Schale, und ich meine auch keinen tiefen Teller, du nimmst dir eine Bowl. Wirklich eine Schale. Diese Dinger, die tief sind. Wir reden von, das können wir als Paragraphen dazu schreiben, es müssen mindestens 10 Zentimeter quasi Tiefe muss da sein oder Höhe oder was auch immer, damit man das richtige Gefäß erstmal hat für sowas. Und eine Breite von, sagen wir mal, mindestens 15 Zentimetern, also zumindest mal ein durchschnittlicher deutscher Penis im erigierten Zustand, muss so eine Bowl ergeben, und dann kippst du so viele Cornflakes rein, wie du meinst, wie du jetzt Bock hast, was von einer Range von 50 bis 400 Gramm geben kann, eventuell okay. wie exquisit du das Ganze da performen willst, und dann kippst du die Milch. Und dann ist es persönliche Präferenz, da will ich auch gar keine Guidelines geben. Manche mögen es dann am Ende noch mega viel Milch zu haben, wo dann diese geile Infusion ist.
Ja, die gerade sich wenn dann man, die Milch wenn sich man so über Zinni-Minis
nachdenkst,
ne?
Wenn es so eine süße
oder
Schokocross
ist, dass du so Kakao hast am Ende quasi.
Schokomilch. Mhm. Oder selbst auch bei den guten alten Cornflakes, wo einfach so unnormal viel Zucker drauf ist, dass es einfach so eine süße Zuckermilch am Ende ist. Kann ich alles verstehen. Ich verstehe auch die, die sagen, ey, im Zweifel sind die letzten paar Cornflakes, die ich da rauslöffel, fast schon trocken, weil die Milch einfach weg ist. Das ist alles erlaubt, aber es gibt nur die eine und einzige Meter, und das ist das, was ich gerade beschrieben habe.
Habe ich nichts hinzuzufügen, bin ich froh, dass du da den richtigen Weg gegangen bist. Hab einen Hinweis.
Das ist wichtig, jetzt nach vielen Scheißmeinungen hier in der Episode.
Ich möchte einen Sicherheitshinweis dazu geben, dass das Ausmessen der 15 cm Schale gerne nicht mit dem irrigierten Penis vorgenommen werden sollte. Also versucht's vorm geistigen Auge oder macht so dieses, ne, dass du was misst. Dass, wie oft ich das gemacht habe in meinem Handwerkerleben, ist wirklich glorreich, dass ich in einem Zimmer etwas einen Abstand abgemessen habe, indem ich ne die beiden Hände an die Kanten gehalten habe und dann versucht habe, diese Haltung zu fixieren und ins andere Zimmer gegangen bin, durch die ganze Wohnung, das an die Wand gehalten habe und der Meinung war, das ist jetzt ziemlich genau der gleiche Abstand, weil ich das ja eben gemessen habe in dem einen Zimmer. Da ist eine Varianz drin, das ist wirklich fürchterlich, aber ich finde es das geil, dass man das so oft macht. Also, erst die Cornflakes, dann die Milch, vielen Dank. Zweite Frage, geht nicht in meine Richtung, nicht mehr mittlerweile, muss ich dazu sagen. Finde ich aber sehr spannend. Ab wie viel Zigaretten pro Tag oder pro Woche, kannst du selber ausdefinieren, wie da die Range ist, muss man zugeben, Raucher zu sein. Man kennt es, dieses, und rauchst du? Ah nee, nicht wirklich, ab und zu Gelegenheitsraucher, nur wenn ich trinke, nur nach dem Sport, nur wenn ich Lust drauf habe, oder ja, eigentlich nicht, weil nur so zwei die Woche oder so. Also wann ist wirklich Titten auf dem Tisch, wann ist man denn Raucher, ab wie viel Zigaretten?
Ja, also ich würde sagen im Durchschnitt, weil klar, wir reden jetzt nicht von Urlaubs- oder Festivalszenarien, es ist erlaubt, einen Urlaub durchzurauchen, ohne Raucher zu sein. Sobald du halt wieder in den Alltag gehst und sagst, ey, dann rauche ich einfach nicht mehr oder halt wieder nur noch, wenn dann irgendwie am Wochenende einmal Party ist und da bin ich dann Partyraucher, das ist was anderes. Aber sobald man im Durchschnitt auf 3 Zigarettentage pro Woche kommt, ist man definitiv per Definition Raucher. Weil, uiuiui, Nori, okay, Alter.
Zustimmung.
Ist ja gut, also ich weiß, dass Rauchen scheiße ist, aber es ist auch sehr cool, Nori. Das verstehe ich jetzt nicht, den Part.
Also mengenunabhängig, wenn es 3 Einzeltage gibt. Okay.
Mengenunabhängig, sobald du 3-mal in der Woche im Durchschnitt eine Zigarette annimmst und rauchst, bist du definitiv Raucher.
Okay, finde ich gut. Kann
jetzt
ich mitleben.
Aber langsam auch mal wieder, Nori, komm.
Kann ich gut mitleben, möchte aber auch nochmal dazugeben, weil das finde ich auch, das habe ich immer wieder gehört, so als quasi als eingrenzendes Kriterium oder als so ein bisschen Entschuldigung. So, ja, aber ich kaufe mir nie selber welche.
Nein,
so,
nein.
Und?
Größter Quatsch. Das was macht dich das einfach zu einem Schnorrer,
egal.
Du Arschloch.
Ja, wirklich. Also. Es ist doch völlig egal. Oder ja, nee, nicht wirklich, eine Packung Tabak hält bei mir einen Monat. Ja gut, wenn du jeden Tag eine Kippe rauchst, dann hält die wahrscheinlich einen Monat. Aber okay, also ab 3-mal pro Woche ist man Raucher. Finde ich gut. Kann
ja, mengenunabhängig, weil wie gesagt, ey, Partyraucher, wenn das für dich bedeutet, sobald ich voll bin, rauche ich eine Schachtel Kippen, ist übrigens ultra dumm, wird nur dazu führen, dass es dir so sehr scheiße dumm geht und du danach Darm, Magen, alles wird sich bei dir wirklich auf ganz negativste Art und Weise bedanken. Also hört auf mit der Kacke, ich weiß, ich habe auch Partyraucher-Tage und Abende erlebt, inzwischen bin ich ja völlig weg vom Rauchen, was auch sehr, sehr gut ist, also auch jetzt wirklich schon lange, ist einfach dumm. Ich verstehe es, manchmal ist eine Kippe wirklich saugeil. Muss ich leider zugeben, ist so, es gibt sehr, sehr nice Kippen und Rauchen ist sehr cool, aber trotzdem ist es kacke und das ist halt so, müssen wir einloggen. Ich mache einfach mal kurz das Fenster zu, kurze Pause, oder ansonsten wird Nori sauer sein auf die Leute, die hier die Mitsubishi Electric Hall vollladen.
Okay.
Bin wieder da.
Dann würde ich sagen, falls ihr oder du, Zuhörer, Hörerin, entweder Geschäftsführer bei Seeberger im Marketing, im Vertrieb oder sonst wo oder bei Marlboro bist, dann melde dich mal, weil wir haben da, glaube ich, eine authentische Werbemöglichkeit für dich gefunden. Ja. Finde ich gut. Dritte Frage, die ich von dir wissen will, und da finde ich wirklich, muss man sich jetzt schon mal vorstellen, das wird ja ein haptisches Buch werden, die Lebensbibel, und da sehe ich wirklich, hoffe, du nimmst dich da der Verantwortung ein bisschen an, so vom Style, dieses Thema Illustration, ne? Wir wollen das ja bebildern, wir wollen manche Antworten visuell machen. Ich habe ja irgendwie die Neigung anscheinend immer so X- und Y-Achsen Antworten zu benutzen, keine Ahnung wieso. Passiert immer, davon wird es also einige geben. Da sehe ich jetzt wirklich eine Zeichnung, wo man so verschiedene Farben benutzt. Denn die Frage ist nicht ganz so einfach, da musst du wahrscheinlich einen Moment drüber nachdenken und so verschiedene Szenarien durchdenken. Die Frage ist, Szenario öffentliche Toilette, welches nimmt man? bei mir, in meinem inneren Auge ist das Thema Pissoir, so, weil da ist es einfacher. Dann hast du ja diese Geschichten, da sind 5 oder 4, meinetwegen. Szenario, da ist niemand. Niemand ist in dem Raum. Welche nimmt man? Szenario, eine Person steht irgendwo. Wie verhält man sich dann? Also macht man so Reißverschluss, dass man erstmal immer einen freilässt und dann irgendwann von links nach rechts auffüllt, wie im Bus, wie der gute Allmann das im Bus macht, dass sich nie Leute nebeneinander sitzen, wenn sie nicht müssen, sondern immer erstmal den Zweier einzeln belegen und dann irgendwann auffüllen. Also was ist die Meta bei einem öffentlichen Klo? Ja. Und ich würde sagen, Pissoir ist wirklich erstmal gefragt.
Pissrinne können wir auch nochmal nehmen, die guten alten Zeiten im Weserstadion, das war auch sehr, sehr schön, Pissrinne, tolles Erlebnis, aber wenn wir vom klassischen Pissoir reden, ist für mich erstmal, also zwei Dinge, die wir grundsätzlich sagen müssen, bei Fremden stellt man sich, wenn es leer ist, nicht daneben, macht man nicht, das gehört sich nicht, Achtung, bei Freunden, also wenn ihr wirklich Buddies seid, wenn ihr Abstand zueinander lasst, dann seid ihr keine Freunde, Alter, what the fuck, ey, sorry, also... Dann muss auch das Thema, ja, Walla, ich habe einen Mikropenis, muss bei einer guten Freundschaft auch irgendwann einfach mal Thema sein, dass man sich da nicht mehr versteckt. Also ist jetzt ein hartes Topic, so, wirklich ein hartes Topic, aber das geht nicht. Also Buddies gehen nebeneinander zusammen pissen, weil man will sich auch unterhalten. Da lässt man keinen Abstand, das macht man nicht. Wenn komplett frei ist, würde ich sagen, ist bei mir, weil man muss ja auch pragmatisch denken, dann gehst du nicht den weiten Weg, sondern eher den kurzen. Du gehst zum, wenn du reinkommst quasi und das Pissoir links von dir ist, gehst du zum zweiten von links.
Ja, zweites von links, hätte ich auch
gesagt. Weil du willst nicht der Weirdo sein, der ganz in die Ecke geht, weil dann hat man das Gefühl, man versteckt was, wie gesagt. Einen ekligen Penis zum Beispiel oder Gestank. Man geht dann zum zweiten von links, weil das strahlt aus, du bist ein Macher, du willst sehr, sehr, sehr schnell und effizient, möchtest du pinkeln gehen, aber du möchtest dich nicht verstecken. Das ist wichtig.
Okay, gut. Kann ich mit leben mit der Antwort. Ich möchte das wirklich illustriert haben, dass wir dann farblich quasi die Szenarien markieren. Weißt du, es gibt dann so verschiedene, dann sind so Männchen eingezeichnet, die irgendwo schon an eins ranpissen und dann wird dein Weg quasi markiert, welches ist dann das Zielpissoir, an das du gehen musst. Das wären, glaube ich, so 4 Seiten, weil wir verschiedene Szenarien beleuchten müssen. Finde ich gut. Aber in diesem Szenario von, keine Ahnung, jeder zweite ist besetzt, dann geht man schon auch bei Fremden dazwischen. Ne? Man wartet da nicht, oder?
Nein, warten ist auch total weird. Also nee, das gehört dann einfach dazu. Sorry, das funktioniert halt so. Weil ansonsten wäre da mehr Abstand drin. Dann geht man voll rein.
Okay, gut. Finde ich sehr gute Antwort. Kann ich mitleben. Nächste Frage. Die bin ich auch gespannt, wie du sie beantwortest. Weil auch das Szenario kennt wirklich jeder. Frage ist, ab wie viel % Wissenslücke darf man eine Geschichte nicht mehr erzählen? Also man kennt es ja, ne? Erzählst Geschichten und dann, klar, erstmal gehst du eh den Weg des Ausschmückens. Da will ich von dir auch nochmal so Randfrage wissen. Wie viel, also wie weit kann man abschweifen, weil es die Geschichte einfach besser macht? Also wie nah muss man noch an der Realität bleiben? Und gibt es irgendwann den Moment, wo die Geschichte einfach so wie hier, ne, wie Dumbledore da in seinem Denkarium, der man die Erinnerung einfach rausnehmen muss und sagen muss, die Geschichte gibt's nicht mehr. Sie ist jedes Mal anders, mir fällt sie nicht mehr ein. Gibt's den Punkt oder kann man wirklich Baron von Morgenstern oder wie der heißt, kann man raushauen?
Ich würde sagen, erstmal zum Ausschmücken-Faktor, ich finde 30% sind sehr, sehr gesund. Ich glaube, 50 ist zu viel, dann machst du halt wirklich eine neue Geschichte, dann erfindest du wirklich Dinge. 30% sind halt wirklich gesund, dass du kreativen Spielraum hast. Und dann bist du ja quasi, du bist Regisseur, du bist dann Screenplay-Schreiber, das ist eine gute Sache. So, das macht die Geschichte besser. Keiner ist dir böse im Nachhinein, wenn dann irgendwer anders erzählt. Das war doch dann nicht so, weil dann jeder, glaube ich, appreciaten kann, dass die Story trotzdem noch intakt ist, dass es im Kern am selben Punkt rauskommt, nur der Weg dahin halt ein bisschen schöner war, als es vielleicht die Realität gespiegelt hat. Das ist gut. Also Maximum 30%. Ich würde sogar mindestens 10% halt empfehlen. Also man sollte Geschichten immer mindestens 10% ausschmücken, weil es einfach eine gute Idee ist. Wenn man einfach bei Null ist, das ist dumm. So, sorry, scheiß Erzählung von euch. Und Wissenslücken sind halt wirklich anstrengend. Also das ruiniert halt wirklich eigentlich die meisten guten Stories. Außer man ist so gut, dass man das automatisch jede Wissenslücke damit verbindet, auszuschmücken. Dann ist man stark. So tickt aber der normale Mensch nicht. Von daher würde ich da ein bisschen strenger gehen und sagen, dass maximal 20% Wissenslücken erlaubt sind, dass man die Geschichte noch hinbekommt, ja.
Also 10% empfohlen bis 30% erlaubt. Ich wäre ein bisschen radikaler gegangen, glaube ich. Ich finde, würde so sagen, Szenario, wenn die Geschichte 3 Notenpunkte springt, also 0 bis 10 Skala, eigentlich ist sie eine 5, aber sie könnte dadurch eine 8 werden. Dann darf man alles. Das ist für mich Absolution. Oh, dann kannst du komplett, dann kannst du dir auch ausdenken, dann ist es völlig egal. Dann kannst du wirklich komplett noch 3 Abzweigungen nehmen, weil es, wenn es 3 Noten springt, wirklich dann ist die Lüge den Zweck gerecht oder wert in dem Fall. Das kann man dann schon machen, finde ich. Also da muss man ein bisschen
findest
gucken.
Findest du, man sollte in einem Szenario, was ja passiert, dass man einfach gerade so voll im Comedy-Ding drin ist und einfach eine vollkommen ausgedachte Geschichte erzählt. Mhm. Man merkt auch, alle kaufen die gerade ab, alle finden es auch unterhaltsam und witzig. Mhm. Sollte man das dann auflösen oder steht man einfach
auf
dazu?
Auf keinen Fall. Nein, niemals auflösen. Niemals auflösen. Okay. Das wird wahrscheinlich eh passieren. Was ich letztens mal gehört habe, war, dass irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, habe ich in einem Podcast gehört. Ich glaube, das war Kai Pflaume. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber es war auf jeden Fall Szenario, war, dass irgendein Promi, der halt regelmäßig dann im Borchertz oder wie das heißt, halt andere Promis trifft und man erzählt sich Geschichten und so und man kennt es, der einfach viele Geschichten bekommt oder was? Ich glaube, es war Stephen Gethin, kann, ist auch egal. Also sagen wir mal, du hast relativ viele Geschichten in deinem passiven Portfolio, die dir mal jemand erzählt hat, die total geil sind.
Stephen Gethin ist so der Insider, wenn der ein Buch schreibt.
Absolut. Wenn dir, keine Ahnung, Jesus eine Geschichte erzählt hat, die er mal erlebt hat und die ist total geil, ist es 100% erlaubt, die Geschichte einfach als deine zu verkaufen, dass du da warst. Also einfach Person ersetzen, dass du da gewesen bist und nicht Jesus oder Stephen Gethin, finde ich komplett in Ordnung, weil dann, das ist einfach, das ist die Geschichte wert. So. Was ich gut finde, was in meinem Gehirn gerade passiert ist, ich habe nicht Baron von Münchhausen, heißt er, glaube ich, eigentlich gesagt, sondern Baron von Morgenstern, wahrscheinlich, weil der gute alte Hini, Henrik Morgenstern, alter Freund von mir, der notorischste Lügner der Welt war, wirklich auf einem Level, dass man sich's nicht mehr, also das war nicht mehr vertretbar. Also da ging gar nichts mehr. Das ging wirklich links und rechts und kreuz und quer. Und da hat mein Gehirn anscheinend aus Münchhausen direkt Morgenstern gemacht. Das kann passieren, wenn ihr so viel lügt, Kinder. Vorsichtig.
Das waren so verrückte Zeiten. Jeder hatte einen in der Stufe, in der Schule oder in der Klasse, der halt wirklich immer diese komplett unlogischen Lügen erzählt hat, die trotzdem, weil man halt dumm war damals als 12 bis 16-Jähriger, immer irgendwie ein bisschen geglaubt worden. Dieses Jahr, meine Eltern haben mir, also meistens so mit Reichtum gelogen, so dieses, meine Eltern kaufen mir einen neuen Laptop, der ist übrigens Gold. Der ist so voll aus Gold. So 60 Karat Gold. Dann alle so, oh, was, hast du das gehört? Der kriegt einen Laptop, der ist einfach aus Gold, Mann. Wie krank ist das denn? Und also, das ist so heftig.
Wie dumm, weil wenn du dann nicht 3 Tage später mit einem goldenen Laptop in die Schule kommst, dann wird's eng mit der Story.
Ja,
so,
natürlich, aber es ist halt passiert. Das ist so wild, Mann.
Ja, finde ich geil. Ach, auch so über komplette Lebensabschnitte so, ne? Ja, von wegen, ja, ich wohne in Berlin, habe jetzt 6 Semester studiert, stellt sich raus, war nie in Berlin, hat auch nicht studiert. Okay.
Geschlechtsverkehr natürlich auch ein Riesenpart bei der Lügerei.
Ja, natürlich, das ist Nummer 1. Ja, gut, finde ich gut, können wir uns darauf einigen. Letzten 2 Fragen, die sind beide wirklich, die kannst du, glaube ich, sehr gut beantworten, weil es Comfortzone ist für dich beides. Vorletzte Frage. Ab welcher Konsistenz der Hundescheiße, 0 bis 10, ist es okay, sie einfach liegen zu lassen? Und wir reden jetzt hier nicht Szenario irgendwo im Wald, da kannst du auch mal eine akkurate Wurst einfach liegen lassen, finde ich, wenn nicht die Gefahr ist, dass da jemand reintritt. Aber sagen wir mal, ihr geht mit Nori da spazieren bei euch und dann wird halt wirklich an den Rande des Gehwegs gekackt. Gibt es, was ist die Konsistenz an Flüssigkeit offensichtlich, wo man sagen kann, ja gut, sorry Leute, müsst ihr jetzt durch, so, da kann keiner von mir verlangen, dass ich da jetzt drin rumwühle.
Zwischen 3 und 4, dann sind wir bei einer 3,5. Also, und da stelle ich mir halt, nehmen wir mal so ein cremiges Softeis von McDonald's. Da müsste man dann schon nochmal ran, finde ich, weil das ist dann was so Ekliges ist. Und es wird natürlich noch eine Schicht überbleiben. Gehört es sich trotzdem, dass man dann da reingeht und das ist auch, ey, ist schon echt ein Kackgefühl.
Ja,
Mann.
Ja, ganz schlimmer
Moment. Da dann diesen Plastikhandschuh dann da zu nehmen, also die Tüte natürlich, und da reinzugreifen und versuchen, so viel wie möglich abzukratzen.
Ja, ja.
Dann drehst du um. Es ist widerlich. Aber das muss man machen, weil ansonsten, das ist halt wirklich einfach eklig. Man muss sich schon ein bisschen dessen bewusst sein, dieses Szenario, man will es ja auch nicht andersrum haben. Und ich bin auch schon oft genug in Hundescheiße getreten. Dann ist es noch die Pflicht, aber alles, was drüber ist, sorry, was will man machen? Also, dann muss man halt einen mobilen Kercher mit dabei haben und das so vom Gehweg halt wegspritzen. Ansonsten hast du keine Chance. Du kannst es halt wirklich literally nicht aufheben. Es geht nicht.
Okay.
Von daher, es ist nicht möglich und deswegen 3,5. Und das ist auch tough. Also deswegen ist es auch ein Riesenthema. Ich bin immer höchst schockiert und versuche nachzuanalysieren, woran das jetzt gerade liegt, dass Nori gerade keinen festen Stuhl hat, also zumindest keinen guten Stuhl. Weil für mich ist das immer, ey, der Darm ist der Spiegel deiner Gesundheit.
Ist so.
Sobald du nur Dünnschiss hast und, also zu fest ist natürlich auch nicht gut, aber wir müssen uns in der Komfortzone befinden. Andererseits hast du gerade ein offensichtliches Problem und das ist mit dem Hund halt genauso.
Okay, finde ich gut. Finde ich nachvollziehbar, kann ich mitleben. Vielleicht sollte man dann in Zukunft, wenn es zu flüssig ist, so Absperrband dabei haben. Weißt du, dass du dieses Areal so einmal markieren Wehrmob. Kannst.
Nein, dieses McDonald's-Schild.
Ja, stimmt. Caution, wet floor. Einfach so kleine gelbe Hütchen, die du überall hinstellen kannst.
Geld drin.
Ah, okay, gut. Ja, nächste Million-Dollar-Idee. Gut, letzte Frage. Auch die geht in deine Comfortzone. Ist, glaube ich, mit ein bisschen Zwinker-Smiley gemeint, aber müssen wir durch. Frage ist, wie viel.
Wollte er lustig sein, der Fragesteller?
Nee, glaube ich nicht. Okay, nee, das war auch gar nicht an dich gerichtet. Ich habe es nur so verstanden. Frage ist, wie viele Tage im Jahr darf man gelben Schein machen? Und Ergänzungsfrage, wie viele am Stück? Szenario, klassische 40-Stunden-Woche. Wann darf man mal sagen, komm, Leute, jetzt, ne? Ich bin wirklich krank. So, und nicht den gelben, den du machst, den du gelber nennst, aber jeder weiß, du nimmst dir einfach mal kurz einen Tag frei, weil du 6 Wochen durchgebuckelt hast, so, oder 6 Monate, sondern halt wirklich ein legit Angestelltenverhältnis, einfach mal einen gelben, weil man keinen Bock hat. Und wie viele am Stück?
Ja gut, ist natürlich schwer zu sagen, weil wenn ich jetzt versuche, auf mich selber zu applizieren, wenn ich jetzt hier ständig einen richtigen gelben machen würde, wäre halt relativ sinnlos, wenn man halt selber seine Aktien da drinne hat, dann ist es dann irgendwie nicht. Aber wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, du hast so einen Job, da muss man nicht auch eine Skala aufmachen, wie zufrieden man mit seinem Job ist. Mhm. Also wenn man wirklich seinen Job liebt, dann ist es ja ein ganz anderes Verhältnis zu, ey, ich nutze diese Situation aus.
X-Achse ist Zufriedenheit im Job 0 bis 10 und Y-Achse ist die Anzahl der Tage, die man frei machen darf. Wie ungefähr verhält sich der Graph?
Sagen wir mal so, ab 9 bis 10 macht man ja quasi keinen gelben, weil man seinen Job dann wirklich liebt und dann ist es vielleicht so einer im Jahr. So dieser eine, wo es einfach nur Sinn macht, sich diese Occasions, 1 bis 2, nehmen wir mal 1 bis 2, weil es dann wirklich so ist, ey, da passiert gerade sowas Geiles und ich würde es verpassen, weil ich sonst das machen muss. Ich weiß, es ist kacke, aber da muss ich es durchziehen, da sind wir bei 1 bis 2. Ich würde sagen, so 7 bis 8, man findet seinen Job wirklich gut, aber es ist jetzt auch nicht dieses, ey, ich könnte halt auch locker woanders arbeiten, das ist so diese Basis. Dann kann man, glaube ich, pro Monat man sich 1 bis 2 gelbe gönnen.
Okay.
Wir werden gleich noch auf die Dauer kommen. Und beim Rest, Alter, so viel wie geht. So viel wie du durchkommst, ohne Spaß. Zieh es einfach mal durch. Probier es doch einfach mal wirklich mal auszureizen und zu versuchen, quasi nur noch zu 17% zu arbeiten. Der Rest ist gelb. Und dann soll halt erstmal mal einer kommen und dich auf deinen Reizdarm ansprechen, den du immer wieder als Grund nimmst, weil du dich einfach ständig ausscheißt. Dann soll doch erstmal mal einer kommen. Dann sagst du dem hier, nimm dir die Tüten, die ich damals noch hatte von meinem Hund und dann räumen wir halt hinterher im Büro. Ich sag dir Bescheid. Und das ist unter einer 3,5, mein Freund. So, da hast du Spaß. Einfach mal probieren. Dauer ist eine Sache, ich finde halt in der Woche sehr interessant, ne? Mhm. 3 ist halt eigentlich die Comfortzone, weil bei 3 glaubt dir jeder, es ist seriös. 4 macht schon keinen Sinn, weil dann kannst du die ganze Woche fehlen.
Ja. Aber bei 2 denkt man, da hättest du auch zur Arbeit kommen können, Bruder, ne?
So genau, ein Ding. Genau. Ja, ein Tag, da weiß ja quasi jeder, dass du lügst. Das ist halt so, muss man halt mal clever einen Montag oder einen Freitag nutzen, halt sehr selektiv. So der klassische Mittwoch bis Freitag ist halt die ultimative Meta, ist sehr gut, unterschätzt. Montag bis Mittwoch besser, weil dann denken die Leute weniger, dass du halt einfach nur langes Wochenende machen willst. Das glaubt ihr dann schon eher wer, würde ich empfehlen. Ja, also das wäre so meines.
Okay.
Das wäre so die Richtlinie. Aber das müssen wir, ey, da freue ich mich auf die Printversion. Das wird ein ganz, ganz ausführlicher Paragraph.
Ja, ich liebe es übrigens, dass wir einen Lebensadvice geben, der ungefähr darauf hinausläuft, so wenig wie möglich zu arbeiten. Ich letzte Woche gesagt habe, dass ich zu einer Feldstudie angeregt habe, in der man 2 Flaschen Gin trinkt, 2 aufeinanderfolgenden Tagen und guckt, was passiert. Wir gleichzeitig Marlboro kurz davor sind, als Hauptpartner des Podcasts zu akquirieren. Ich finde das sehr gut. Aber ich finde es auch krass andersrum, jetzt mal Real Talk, dass wir quasi in einer Welt leben, in der das, was du eben so lapidar gesagt hast, einfach stimmt, dass wenn man sich mal einen Tag krank meldet und den nächsten wieder kommt, niemand auf der Welt dir abnimmt, dass du krank warst. Das ist doch vollkommen geisteskrank. Also, dass du dann eher quasi sagst, okay, dann mache ich jetzt gleich 3 Tage krank, obwohl ich eigentlich wieder könnte, nur damit ich nicht irgendwie das Gefühl habe, alle gucken mich an, so, na, zwinker, zwinker, hast mal langes Wochenende gemacht. Oder andersrum dich halt krank zur Arbeit schleppst, weil du denkst so, boah, ne, das nimmt mir heute keiner ab, wenn ich heute mal einen halben mache. Also wirklich absurd, finde ich. Da muss man ja mal dahin kommen, das ist einfach so, wie wir das machen. Ne? Bei uns gibt es keine Urlaubsregelung, bei uns kannst du halt Urlaub nehmen, so viel du willst und kannst und möchtest und was weiß ich was. So, da guckt dich ja keiner blöd an, wenn du irgendwie sagst, ja, bin ich da. So, beziehungsweise du kommst gar nicht in diese Situation zu sagen, ja, ich habe Bauchschmerzen, die sind schon sehr doll oder ich habe Migräne oder keine Ahnung was, sondern ist einfach, ja, ich bin halt heute nicht da, mach ich morgen oder Mittwoch. Oder
also
so.
Ohne Scheiß, die deutlich bessere Arbeitsatmosphäre, das ist schon, also will ja auch keiner hinkommen in dieses, dass du dann weißt, ey, 40% deiner Belegschaft wird rumlügen, weil es halt auch ohne Spaß einfach vollkommen legitim ist, mal sowas durchzuziehen, ist es halt einfach. Ne? Ich meine, das Grundangestelltenverhältnis ist jetzt selten so geil, dass man sich nicht sowas vielleicht mal erlauben könnte. Ja, keine Ahnung, Mann.
Stabil, finde ich gut. da hast du einen guten Job gemacht heute. Kann ich mich mit identifizieren. Ein bisschen was muss ich, glaube ich, dann in der Printversion einfangen, so aus meiner Sicht. Aber
ein, zwei
Scheißmeinungen
natürlich.
Ich würde mich damit vereinen.
Ne?
Ja. Ich würde mich damit vereinen.
Ist auch mal so ein leicht translucent Marker mit dabei, wo man dann beim jeweils anderen markieren darf. Das finde ich ist wirklich eine richtige Kackmeinung.
Ja, wir machen so einen Stempel. Scheißmeinung. Da steht einfach nur so richtig dick Scheißmeinung drauf. Und dann ja, schauen wir mal. Ach, das wird ein Fest. Ich freue mich drauf.
Gut. Soll es gewesen sein. Schön war's. Vielen Dank für die Vorbereitung. Und dann, ey, Community, reißt euch zusammen, wie gesagt. Ne? Ihr habt jetzt die Guideline bekommen. Leute, die das weiterhin durchziehen, jetzt auch noch auf Meme-Basis, um uns bewusst zu triggern. Wir werden uns Aktionen einfallen lassen, wenn es im Zweifel ist, dass ich euch die 0 bis 3,4 von der Hundescheiße dann einfach mal wie bei Knossi zuschicke. Ja.
Gut, das kann keiner von uns wollen, wobei ich den Prozess des Versendens dann schon gerne auf Video hätte. Das ist schon auch logistisch gar nicht so einfach. Also, mit diesen wunderschönen Gedanken an Dirks 3,5%ig Stuhl und so. Ach komm, bis nächste Woche.